sprechen heute mit Simon Rausch, geboren 1993 in Andernach. Aufgewachsen ist Simon in Thür. Das liegt in der Nähe von Koblenz. Simon ist Sänger, Gitarrist und Schlagzeuger und bewegt sich in verschiedenen Subgenres des Punk und des Hardcores. Gestartet ist er mit Chaos Army in einer räudigen Hardcore-Punk-Band. Dann kam ganz lange nichts und dann folgten drei zeitweise parallel laufende Projekte oder immer noch parallel laufende Projekte. Angefangen hat es mit Slon 2017. Das ist so raw Hardcore, da singt er. Dann kam Wedding Songs. Ich weiß jetzt nicht, irgendwie steht hier das Genre Cowpost-Punk-Band. Ich würde sagen, es ist so Country ein bisschen, ne? Mhm. Und dann kam Jäckehüsker.
Da würde ich jetzt schon, na, können wir nachher noch drüber sprechen.
Nein, aber das können wir später noch. Ich bin über diese Genrebezeichnung auf jeden Fall gespannt.
Dann schreib mir jetzt einfach das Genre. Also Country würde ich jetzt hier so nicht stehen lassen wollen.
Das hat aber was von Country.
Es hat was von Country, aber das wär jetzt irreführend in der Einleitung.
Aber was hat das von Kühn?
Ja, vergiss es. Wir machen keine Kategorie. Wir machen jetzt hier keine Schublade auf in der Einleitung.
Dann kam Jäckehüsker, eine Psychedelic Space Noise Punk Band.
Gefällt dir jetzt vermutlich auch nicht.
Ja. Doch. Also ich meine, da kann man auch noch Black Metal vielleicht mit aufnehmen, weil das hat ja auch ein bisschen was von Black Metal. Auch so vom Layout und so. Also da kann man wirklich ganz viele Genres eigentlich drin wiedererkennen. Simon lebt in Karlsruhe, ist ausgebildeter Krankenpfleger und arbeitet in der Eingliederungshilfe.
So, und wir sind auf Simon gekommen, praktisch in Unkenntnis, wie viele Bands er eigentlich parallel so betreibt. Das heißt, Auslöser war eigentlich Slon. Slon ist, wie ich finde, die Band, Claude hat es gerade schon gesagt, die Band gibt es seit, also jetzt mal mindestens 6 Jahren. Und ich habe das Gefühl, die hat sich in den letzten Jahren zu so einer kleinen Kultband entwickelt und hat jetzt gerade, also wir sprechen ja im Februar 2025 ihr erstes Album veröffentlicht, Doppelgänger. Und ich finde, das ist eine Bombe. Ich finde, genauso müssen Hardcore-Alben 2025 klingen. Es ist roh, es ist klischeefrei, es hat ganz viel Power, es ist auch so ein bisschen verstörend und da ist auch so ein Element von, ist irgendwie was Gefährliches schwingt damit. Ich finde es super. Und deshalb dachten wir, wir müssen jetzt mal unbedingt jetzt hier jemanden von Slon haben. Und erst in der Vorbereitung haben wir dann überhaupt erstmal festgestellt, dass Simon eine total große musikalische Bandbreite hat und die kleinen Diskussionen bei der Kategorisierung zeigen auch schon, dass sich viel von dem, was er da so macht, auch gar nicht so einfach in Schubladen stecken lässt und kategorisieren lässt. Das finden wir natürlich auch total spannend. Außerdem, und auch das finde ich sehr spannend, ist dieses, was Simon außerhalb seiner Bands macht, nämlich das mit der Eingliederungshilfe. Denn genau das sind ja auch Themen, die in der heutigen Zeit auf ganz anderer, großer politischer Ebene eine wahnsinnige Resonanz und auch Wichtigkeit haben. Und ich würde mich freuen, wenn wir auch darüber heute sprechen können. Genug der Einleitung. Hallo Simon.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne.
Kann ich direkt schon mal zum Einleitungssatz was anmerken, weil du meintest, Claude, Sänger, Schlagzeuger und Gitarrist, ich spiele keine Gitarre, ich bin nur Sänger und Schlagzeuger am Ende des Tages.
Aber trotzdem ist das ja schon mal richtig viel.
Willkommen. Ja, auf jeden Fall.
Mehr als ich auf jeden Fall.
Bevor jetzt jemand denkt, ich könnte Gitarre spielen.
Okay, aber bei dir jetzt im Hintergrund im Raum steht eine Gitarre rum.
Ja, die ist...
Das macht dich,
nicht das, macht Deko,
dich,
aber
das macht dich jetzt auch zu einem Gitarristen.
Okay, alles klar. Dann vergesst, was ich gesagt habe.
Du spielst aber in keiner Band Gitarre.
Nee.
Hast du vielleicht einen Doppelgänger?
Ja.
Das hat sich jetzt irgendwie gerade so angeboten. Ja. Kommen wir zu den Vorfragen. Soll ich anfangen?
Fang du gerne an, ja.
Du stirbst morgen bei einem Autounfall und wirst übermorgen wiedergeboren. Als wer, aber nicht als dein altes Ich?
Mein großer Bruder. Dann habe ich zumindest noch so ein bisschen Überschneidung, was die familiären und freundschaftlichen Kreise betrifft. Aber dann wird sich mir auch die Frage stellen, was passiert da mit meinem Bruder, wenn ich er bin auf einmal?
Aber ist es dir so wichtig mit der Familie und deswegen willst du unbedingt in deiner Familie bleiben?
Ja, schon. Und zum anderen müsste ich mich in keine neuen Kreise einfügen.
Spielt ihr zusammen in Bands?
Nee.
Okay.
Mein Bruder macht keine Musik. Der ist anderweitig künstlerisch tätig, aber nicht als Musiker.
Aber würde dir dann das Musikmachen nicht vielleicht auch fehlen?
Naja, also so viel musikalisches Talent braucht es jetzt nicht, um in einer Hardcore-Punk zu singen, meiner Meinung nach. Also könnte ich dann ja auch einfach versuchen, eines zu gründen. Wäre ich ja schon fast wieder so am alten Ich.
Mhm.
Aber ich finde spannend, wie schnell du auf deinen Bruder gekommen bist. Habt ihr so eine besondere Verbindung?
Ja, kann man schon sagen. Also wir waren eigentlich schon immer relativ eng miteinander. Wir sind 4 Jahre auseinander. Ich bin 4 Jahre jünger. Und 4 Jahre ist jetzt, finde ich, nicht so ein großer Altersunterschied, dass man so eine große Zeitspanne hat, wo man in 2 verschiedenen Welten lebt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Leute, die Geschwister haben, die sind 10 Jahre älter, dann ist man selber 10 und der große Bruder, die große Schwester ist 20. Das sind so 2 komplett verschiedene Lebenswelten einfach. Und bei meinem Bruder waren wir eigentlich, außer jetzt einer Phase in der Pubertät, bei uns beiden eigentlich immer relativ gleich unterwegs, würde ich mal sagen. Und natürlich auch so Begeisterung für ähnliche Themen hat uns das schon immer so ein bisschen zusammengeschweißt. Also der Kontakt, der war immer da. Also auch ab dem Zeitpunkt, wo wir beide jetzt nicht mehr daheim gewohnt haben. Und der ist jetzt auch immer noch ganz gut, der Kontakt.
Finde ich interessant, dass du das sagst, weil ich hätte gedacht, ja, das stimmt natürlich, 10 Jahre wäre jetzt noch ein größerer Unterschied. Ja, ich hätte gedacht, dass ein 14-Jähriger mit seinem 10-jährigen Bruder wenig anfangen kann. Ich hätte gedacht, diese 4 Jahre sind gerade in der Jugend schon kann schon einen Unterschied machen, aber gut, wenn es bei euch so war, finde ich ja, spricht, glaube ich, auch sehr für deinen Bruder. So,
ja, also als mein Bruder 14 war, konnte der mit Sicherheit jetzt nicht so viel mit mir anfangen, wie als ich jetzt 13, 14 war, so, und er dann irgendwie so 17, 18. Da gab es dann schon wieder, also es gab schon eine Phase, wo man sich auch einfach mal ein bisschen auseinandergelebt hat. Aber so von der Kindheit, also wo man noch so richtig Kind ist und spielt und so, ist dann, also es gab dann schon eine Zeit, wo wir uns dann noch wiedergefunden haben, so in der, als ich dann später in der Pubertät war und er halt fast draußen, würde ich mal sagen.
Gibt es Eigenschaften, wo du, die, wenn du deinen Bruder siehst, dass du dich selber da auch drin siehst?
Ja, auf jeden Fall. Also,
was ist das?
Wir haben einen ziemlich ähnlichen Humor, sonst genießen wir, glaube ich, auch beide, wenn wir da mal Zeit miteinander verbringen und über die gleichen Sachen auch lachen kann. Ja, und wobei das sind jetzt eher weniger Charaktereigenschaften.
Also, ja, aber das
wir teilen halt auch mehr, also was ich jetzt noch hinzufügen wollte, wir teilen halt auch einfach viele Interessen. So. Mhm. Musik, Filme, da sind wir uns schon ziemlich ähnlich.
Okay. Witzig, ich weiß nicht, Christopher, hast du eigentlich ähnlich alte Geschwister?
Nee. Meine Schwester ist, ich weiß das nie so genau, ich würde denken, dass meine Schwester ist ungefähr 5 Jahre jünger als ich und mein Bruder ist vermutlich so 8 Jahre jünger als ich. Und ich habe meine Schwester, habe ich früher so ein bisschen ausgenutzt, weil ich habe die so quasi so zwangsweise zu Hardcore-Shows so mitgeschleppt und ich habe die so verpflichtet, dass die für mich bootlegen sollte. Ich habe der also praktisch immer so ein Aufnahmegerät mitgegeben und habe gesagt, ich nehme dich mit, aber du musst aufnehmen. Es war so ein bisschen schäbig, aber alleine hätte sie da sonst nicht hingekommen. Und mein Bruder, der ist auch so, ein deutlich größerer Abstand, aber der ist auch praktisch so in Hardcore tief reingegangen. So, guck mal, ich habe auf dem ersten Demo von seiner Band habe ich mitgesungen und so. Also ja, das ist schon die Saat so ein bisschen weitergetragen worden.
Ich finde es witzig, weil meine größere Schwester ist nur 1,5 Jahre älter und wir sind komplett verschieden. Und wir mögen uns auch jetzt, also ich mochte die immer gerne, aber jetzt sind wir erst so richtig eng, wo wir schon richtig alt sind. Aber ich habe mit der musikalisch überhaupt nichts gemeinsam. Und auch so lebensstiltechnisch sind wir komplett verschieden.
Aber hat die denn versucht, auf dich irgendwie Einfluss zu nehmen? Oder war die nie so, war die nie so Vorbild auch für dich? Häufig ist es ja, oder Vorbild ist das falsch, aber oft guckt man ja so ein bisschen zu den älteren Geschwistern hoch.
Vielleicht sind wir da wirklich zu nah aneinander. Wir haben uns ganz schön doll gestritten immer. Wir mussten uns auch lange ein Zimmer teilen. Vielleicht hat das eher das Gegenteil bewirkt, dass ich so Anti geworden bin, also dass ich so ein Punker geworden bin und sie halt einfach so ganz normal, sage ich jetzt mal, ne, mit heiraten und Kind und Haus und so.
Ja. Ist ja auch legitim ist.
Voll legitim. Ich habe die auch richtig doll lieb, aber wir sind halt komplett verschieden.
Gut, aber ich finde, wir haben schon mal eine schöne Antwort, finde ich. Zweite Vorfrage, Simon. Du hast die Wahl, zwei neue Sprachen fließend zu sprechen, zweimal um die Welt zu reisen oder doppelt so lange zu leben wie mit so normal. Was würdest du wählen?
Zweimal um die Welt reisen, glaube ich. Und dann versuchen, währenddessen so viele Sprachen wie möglich zu lernen einfach. Dann hätte ich ja so fast zwei Fliegen, one clap, oder?
Ja, macht viel Sinn. Länger leben als andere interessiert dich nicht?
Nee, auf keinen Fall. Nee.
Komisch, dass wir viele finden das nicht so gut. Ich wäre ja sehr heiß darauf. Also wenn ich die Chance hätte, jetzt noch, sagen wir mal, so in 100 Jahren noch zu gucken, was hier so los ist.
Aber man wäre doch auch voll altern und klapprig und könnte gar nicht mehr so. Und außerdem wären alle, die man gern hatte, schon tot.
Das ist jetzt natürlich die Frage. Also, wenn ich jetzt 160 werden könnte anstatt 80, jetzt mal so blöd gesagt, ab wann werde ich denn dann wirklich gebrechlich? So ab 120? Also wie viele?
So, das geht jetzt nicht ab 80. Die letzten 70 Jahre nur noch so am Tropf.
Genau.
Dann würde ich sagen, dieses Verhältnis von gut im Saft stehen zu gebrechlich kränkelnd werden. Ich weiß nicht, was würde ich mal sagen, so im Durchschnitt sind das so, keine Ahnung, so die letzten 7 Jahre? So plus minus 5, manchmal auch weniger, sagen wir so prozentual, sagen wir 10% der Zeit, die man so normal lebt, um eine einfache Rechnung aufzumachen. Du lebst jetzt nicht mehr 180, man würde diesen prozentualen Ratio würde man auf das Große legen, das heißt, du würdest klapprig und eher so 160, also bei so ab so 150 Jahren geht es so abwärts.
Okay. Ja, gut, also trotzdem hätte ich da jetzt kein Interesse dran, so mega alt zu werden.
Gut, es war ja der Futur, die wurden ja Optionen gegeben, damit du feststellen kannst, nicht, dass wir dir jetzt beeinflussen. Du bist ein schneller Entscheider, ist das immer so?
Boah, kommt drauf an. Also ich versuche es zumindest mal. Also ich finde es immer ziemlich anstrengend, sich so mit Entscheidungen lange rumzuquälen und also oft ist ja auch so, irgendwann verschlimmbessert man nur noch, wenn man zu lange auf eine Entscheidung rumdenkt. Also ich weiß nicht, das ist eine Zeitverschwendung ab einem gewissen Punkt, bringt mich dann halt auch nicht weiter. Und wahrscheinlich würde man sich für die gleiche Sache entscheiden, wenn man irgendwie in den ersten paar Minuten direkt antwortet oder es halt macht, je nachdem, worum es geht, oder ob ich mir jetzt irgendwie tagelang Zeit lasse.
Das stimmt auch. Ich habe da tatsächlich da mal ein Buch zugelesen, da geht es darum, da gibt es ein Wort vor, ich weiß es nicht mehr, das ist eine Art, praktisch so Sachverhalte schnell erfassen und schnell entscheiden, weil wenn man länger drüber nachdenkt, wird man auch nicht schlauer. Ist mir jetzt nur aufgefallen. Also ist tatsächlich regelmäßig bei dir so?
Ja, also wie gesagt, ich versuch's zumindest. Also kann ja was im Kleinen sein, wie was koche ich jetzt heute Abend und denke da eine Stunde drauf rum und gucke mir irgendwelche Rezepte durch und am Ende sind doch das gleiche wie am Vorabend oder so. Oder Sachen im Großen wie, was ist jetzt die nächste große Investition, die jetzt ansteht oder so. Oder welches Handy kaufe ich mir jetzt oder irgendwie sowas. Ich finde es immer ein bisschen, ja, versucht mich da schon nicht so lange mit aufzuhalten.
Finde ich gut, weil ich glaube, das ist, wenn man das kann, ich glaube, es ist sehr befreiend. Weil ich glaube, sehr viele Menschen verbringen viel Zeit und verschwenden auch viel Zeit, indem sie sich zu sehr mit Gedanken so schwanger gehen. Mhm. Gut, schöne Antwort.
Simon, wann kam Punk in dein Leben?
Ich schätze mal so 11, 10, 11, 12 Jahre so um den Dreh waren da auf jeden Fall so die ersten Berührungspunkte.
Welche waren das?
Ja. Also über Musik natürlich, gell, durch meinen großen Bruder einfach ganz platt. Der war, seit ich mich erinnern kann, schon irgendwie Musikfan und auch schon früh so Gitarrenmusik einfach zugetan und dann irgendwann mal ins Zimmer reingestolpert und dann lief dann da irgendwas, was ich cool fand. Wo ich dachte, was ist das? Und dann war drum.
Hast du noch so eine ungefähre Erinnerung, was das so war? Was lief da so bei dem?
Also, es waren ja die 2000er Jahre. Auf jeden Fall waren da auch Sachen dabei, wie jetzt so Korn und Slipknot und sowas. Mhm. Ne? Ja, jeder gehört hat, aber auch Nirvana. Ich kann mich noch gut dran erinnern, wie da mal ein Misfits-Musikvideo lief. Mhm. Und da bin ich auf jeden Fall schon so eher drauf kleben geblieben. Aber ich fand per se alles geil, was mein großer Bruder geil fand. Ne? Vielleicht auch gerade, weil es der große Bruder cool fand. Und der war dann auch nochmal so ein bisschen der Kompass oder so, was jetzt cool ist und was nicht. Aber hab da schon gemerkt, dass da bleibt schon ganz schön viel hängen. So im Gegensatz zu dem, was dann zu der Zeit im Radio lief oder so. Hat mich jetzt nicht so angefasst irgendwie. Mhm.
Und war das für dich, also was war das für dich, was du da gehört hast? War das so praktisch so wilde Musik oder wie hast du das so kategorisiert?
Ja, schon ziemlich genau so. Ne? Ja. Also wilde Musik, so total, also so Energien, die da irgendwie transportiert werden. Klingt jetzt total abgedroschen so, hat sich dann schon so, habe ich dann schon so registriert auf jeden Fall.
Hast du damals die Texte auch verstanden? Also verstanden, worum es geht oder war
kein
das
Wort.
Einfach nur, ja, okay.
Kein Wort, Also so ein Fantasie-Englisch dann irgendwie mitgesungen, also ganz, kein Wort verstanden.
wie seid ihr denn eigentlich aufgewachsen? Gibt es noch mehr Geschwister oder seid ihr
Wir sind nur zu zweit, nur mein Bruder nicht, genau. Ja, auf dem Dorf, in Tür, wie ihr schon erzählt habt, kleines Dorf in Rheinland-Pfalz, in der Nähe von Koblenz, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner, 1000 Einwohner oder so, eine Bushaltestelle, eine Grundschule, ein Metzgerrad, also ruhig sind wir auf jeden Fall groß geworden, würde ich mal sagen.
Und eure Eltern, was haben die, ist da irgendeine Großstadt in der Nähe oder haben die irgendwie in der Landwirtschaft gearbeitet oder so, was macht man auf so einem Dorf
da? Gibt so ein paar Kleinstädte halt in der Nähe. Also Koblenz ist schon so die nächstgrößere Stadt, aber gibt so mehrere Kleinstädte im Landkreis auch und meine Eltern selber kommen auch da aus den Nachbarorten, auch gebürtig und sind dann irgendwann, haben sie dann da ein Haus gekauft und dann.
Was arbeiten deine Eltern?
Mein Vater, der ist gelernter Former, den Beruf gibt's aber so jetzt nicht mehr. Also der arbeitet in der Metallgießerei.
Ah.
Und meine Mutter ist gelernte Altenpflegerin.
Okay. Das heißt, würdest du sagen, ihr hattet eine behütete, gute Kindheit?
Also, ja, kommt drauf an, mit wem man das vergleicht. Gell? Auf jeden Fall behüteter als bei anderen Leuten, die ich kenne, die halt irgendwie wohl zu Hause so richtig einem die Hölle heiß gemacht wurde. Also klar hat es auch mal geknallt daheim, aber denke ich, wird bei euch genauso gewesen.
Das ist überall,
ja. Das ist überall so. Ansonsten, ja, Dorf halt. Ne? So jeder, der vom Dorf kommt, ich glaube, da sind die Realitäten oft ähnlich einfach.
Mhm. Gab es da noch viele andere Kinder denn in eurem Alter?
Nee, gar nicht mal so viele. Also in dem Ort hatte ich eigentlich immer so einen Freund. Und natürlich, klar, so die Leute, mit denen man dann in der Grundschule war. Aber man muss auch dazu sagen, die Grundschule, die war so klein. Das waren, glaube ich, 60 Kinder oder so. der Schule. Also so, es gab halt jede Klasse einmal, aber nicht so mehrere Parallelklassen oder so. 1 bis 4. Dann gab's, gibt's da noch einen Kindergarten. Ja, also ich habe schon, also mein Bruder und ich waren dann schon als Kinder auch schon so viel zusammen und unterwegs und draußen und so. Aber ich hatte schon so ein paar Freunde, aber so einen besten Freund, wo sich die Freundschaft auch so lange gezogen hat, so bis in die letzten, bis jetzt vor ein paar Jahren, so würde ich mal sagen.
Mhm. Du hast eben schon gesagt, als wir auch über deinen Bruder gesprochen haben, dass ihr logischerweise eine ähnliche oder liegt nahe, dass ihr eine ähnliche Erziehung auch genossen habt. Gibt es bestimmte Werte, die auch jetzt noch so für dich wichtig sind, wo du sagen kannst, das ist ganz klar uns damals schon in der Kindheit, das war Teil der Erziehung, dass man so zu sein hat oder dass das oder jenes wichtig ist im Leben?
Also was ich von meinem Vater auf jeden Fall immer vorgelebt gekriegt habe, war jetzt nicht direkt Nee sagen, so Sachen probieren, mal nicht direkt aufgeben. So ist der als Typ halt so ein Schaffertyp einfach. Und ansonsten so ganz normale, ja in Anführungsstrichen ganz normale Werte, die man da mitgegeben bekommen hat, so.
Hat Religion bei euch zu Hause eine Rolle gespielt?
Ja, auf jeden Fall. Also von der Seite von meiner Mutter aus auf jeden Fall. Also
katholisch wahrscheinlich,
katholisch,
oder?
Katholisch, genau. Ja. Mhm. So, da wurde dann auch in die Kirche gegangen, öfter mal sonntags. Meine Mutter dann irgendwann halt auch alleine. Ne, wenn dann so mein Bruder und ich dann halt so alt genug waren, um halt nicht mehr mitzugehen. Mhm. Und also zu Hause haben wir nur so bedingt von mitbekommen. Also Feste wurden schon auch so ein bisschen traditioneller gefeiert. Also an Weihnachten ging es jetzt zum Beispiel nicht nur darum, Geschenke zu verteilen und wurde doch mal was aus der Bibel vorgelesen oder so. Aber meine Mutter hat sich jetzt nicht abends mit mir ins Bett gesetzt und irgendwie gebetet oder so, also vor gute Nacht sagen. Also so extrem war es jetzt nicht. Schon eher entspannt, was das betrifft, würde ich sagen. Mhm. War halt so ihr Ding, aber hat halt jetzt nicht so oft abgefärbt auf den Rest der Familie.
Und wie war es mit Politik? Das auch eine Rolle gespielt bei euch zu Hause?
Ja, aber dann halt auch wirklich erst eher später als, kann ich mich jetzt so jedenfalls dran erinnern, erst später, als mein Bruder und ich dann auch so in dem Teenageralter waren, wo man dann auch so nach außen getragen hat natürlich, dass man sich so links politisiert und so, dann hat man da auch mal mit den Eltern drüber gesprochen. Ich kann mich jetzt nicht erinnern oder ich kann jetzt nicht festmachen, dass die Erziehung von meinen Eltern da jetzt so prägend gewesen bin, dass ich irgendwann für mich so rausgefunden habe, ich bin Linker oder so.
Mhm. Also. Kannst du dich noch daran erinnern, als du das erste Mal von irgendwas Musikmäßigem richtig begeistert warst, wovon du das erste Mal so Fan warst? Ich weiß ja nicht, was so in den 90ern, Spice Girls oder keine Ahnung, Michael Jackson, was dir so untergekommen ist, wo du gedacht hast, das findest du richtig gut.
Wenn er mit 11 schon bei Nirvana war, dann müssten wir ja, von der Grundschulzeit sprechen. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Hattest du so früh, also davor schon irgendeine so eine musikalische Begeisterung für irgendwas?
Ja, Rolf Zukowski auf jeden Fall.
Aber da war deswegen auch so, die Akustikgitarre im Hintergrund.
Genau. Ja, aber, nee, also das sind so auf jeden Fall so eher die frühesten Erinnerungen. Also bestimmt lief bei meinen Eltern dann im Wohnzimmer auch mal irgendwas, was sie von den 80ern mit in die 90er geholt haben oder so oder in die Anfang 2000er. Und ich fand es dann cool und bin dann da irgendwie rumgehüpft durchs Wohnzimmer. Aber da könnte ich jetzt nicht mehr sagen, was genau das jetzt gewesen ist. Also so bewusst wahrgenommen Musik. Und das war dann schon so Nirvana zum Beispiel. Also so bewusst wahrgenommen, dass man danach nochmal danach gefragt hat, kannst du das nochmal anmachen? So. Mhm. Also da gab es jetzt, glaube ich, so nichts vorher. Nichts, woran ich mich erinnern kann, jedenfalls.
Ja, aber hast du, ich meine, du bist ja 93 geboren und das war ja schon vorbei. Nirvana war ja schon vorbei, als du das dann so richtig wahrgenommen hast. Es ist so spannend, dass es so viele Generation dann, also selbst ich bin ja echt einige Jahre älter als du und bei mir war es ja auch schon vorbei eigentlich.
Ich weiß gar nicht, wann war denn Nirvana eigentlich groß? Wann kam Nevermind raus?
Ende der 90er. Nee, ja. Anfang der 90er.
Ja, aber Ende der 90er waren die vorbei. 97, glaube ich, oder so, ne?
Mit 94 ist Kurt Cobain gestorben.
Oder siehst du, sogar noch früher. Und trotzdem hat das dich noch so geprägt und mich ja auch irgendwie geprägt. Mhm. Bei mir war es aber so ein Hype, dass ich das scheiße fand, weil ich, das war zu cool irgendwie, okay. Das war zu Mainstream. Aber ich war auch ein bisschen älter dann, als das so der Mega-Hype war.
Mhm.
Ja. Hm. Wie warst du denn in der Schule eigentlich?
Boah, schlecht, sehr schlecht.
Ja?
Unterirdisch, ja.
Auch schon in der Grundschule?
Ja, in der Grundschule, weiß nicht, wie schlecht kann man da sein, aber also auf der Realschule danach auf jeden Fall schlecht, so sehr schlecht.
Woran lag's?
Dass ich nicht so ganz verstanden habe, was mir das alles bringt vermutlich, also so Sachen wie Sport oder Religionsunterricht oder auch Kunstunterricht, auch wenn das jetzt alles nur Nebenfächer sind. Ich habe ein riesen Problem mit Mathe immer gehabt, schon immer. Und auch einfach gedankenmäßig auch nie anwesend gewesen, auch so gegen Ende der Realschule, auch nicht nur geistig abwesend, sondern generell oft, so oft es geht, abwesend und halt einfach viel zu sehr mit den Problemen beschäftigt, die man halt als Teenager einfach so hat. Und da hat halt Schule und Unterricht einfach gar nicht so einen Platz gehabt. Und zudem glaube ich auch einfach, dass zumindest auf der Realschule, wo ich war, der Unterricht doch scheiße war. Der wurde scheiße gestaltet. Und das kann man im Nachhinein immer leicht sagen, ich hatte beschissene Lehrer so, aber musst du halt auch wollen, dass halt irgendwie deine Inhalte für junge Leute attraktiv machen. Wenn du das halt nicht kannst, dann finde ich, kann man sich auch ruhig mal in die eigene Nase packen. Aber ich war da auf jeden Fall mit dran schuld, dass ich auch so schlecht in der Schule war.
Aber diese weiterführende Schule, die war nicht in Tür, oder? Wo war die?
Die war im Nachbarort.
Im Nachbarort.
Direkt im Nachbarort. Mendig heißt der Ort.
Und gab es da... hattest du einen großen Freundeskreis schon in der frühen so Jugend in der Zeit?
Ja, also Freundeskreis schon begrenzt, aber eher einen großen Bekanntenkreis, würde ich mal sagen. Ja, schon. Ja.
Und hat da in deinem Bekanntenkreis hat da auch irgendwie Musik schon eine Rolle gespielt? So eine gemeinsame Musikbegeisterung?
Auf jeden Fall. Also bei mir fing es also damit an, so in der fünften, sechsten Klasse mit Misfits hören, so viel wie geht. Und da war es halt auch nicht so Handy rauspacken, Spotify, Misfits, sondern dann musste man halt auch ein bisschen gucken, wenn man dann die fünf Lieder, die man auf dem MP3-Player hatte, dann irgendwie tot gehört hat und will man neues Zeug oder will erstmal rausfinden, ob es da überhaupt noch was anderes gibt außer den fünf Liedern. Kann ich mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass ich so einen Klassenkamerad hatte, der dann über Misfits gestolpert ist und dann irgendwie übers Internet, über den eigenen PC, den ich halt zu dem Zeitpunkt nicht hatte, dann da so voll den Zugang hatte und hat da ganz viel runtergeladen und konnte mir so den ganzen MP3-Player vollhauen mit irgendwie allen Alben.
Ganz kurz, Misfits hat ja eine lange Historie gehabt. Wo war denn dein Entry überhaupt?
Mein Entry war bei dem Famous Monsters Album. Da gab es zu irgendeinem Song, gab es da ein Musikvideo zu. Scream war das, glaube ich. Und das lief auf jeden Fall mal, als ich bei meinem Bruder so ins Zimmer rein bin oder mit ihm irgendwie bei ihm im Zimmer halt abgehangen habe. So, und ich glaube, das war auf so eine DVD, wo alle möglichen Musikvideos drauf waren von Band XY, aber alles Bands auf einem bestimmten Label. Ich weiß das Label nicht mehr. Aber das war halt das, was mich dann so gepackt hat. Und ich habe auch gar nicht gewusst, dass noch...
Denn Danzig war da nicht mehr dabei, ne?
Nee, der war da nicht mehr dabei. Ja. Das war das erste Album dann mit dem Nachfolger.
Ja.
Und das habe ich eben auch gar nicht gewusst. Und da gab es davor auch mal noch einen Sänger. Und die Sachen sind sogar noch fünfmal cooler, meiner Meinung nach. Ja.
Ja. Okay, und wie... Aber war das... Aber das war jetzt nicht so eine Szene schon oder sondern mehr so eine relativ breite Begeisterung für so ein bisschen abseitige alternative Musik.
Ja, zweites jetzt schon zumindest anfangs, so als ich dann älter wurde, wobei von Szene kann man eigentlich nicht sprechen, war eigentlich eher so ein Freundeskreis, der so ein bisschen gewachsen ist. Mhm. Teilweise hat sich das dann auch so ein bisschen überschnitten, Leute, mit denen mein Bruder auch befreundet war oder die er halt auch kannte, die so in dem Alter zwischen ihm und mir gewesen sind. Also ich habe dann auch schon viel außerhalb der Schule auch schon viel mit älteren Leuten dann rumgehangen. Und da war, glaube ich, schon so Musik, Punkrock war halt so der Kleber, der einen da so zusammengehalten hat.
Bist du dann auch relativ früh mit, sagen wir mal, Zigaretten und Alkohol oder auch anderen Drogen in Kontakt gekommen, dadurch, dass du eher mit Älteren zusammen warst?
Ja, also früher, als ich gedurft hätte, auf jeden Fall.
Kannst du dich noch dran erinnern an deine ersten Begegnungen mit Alkohol und Zigaretten?
Also den einen Moment nicht, aber ich war auch so 13, 14, so um den Dreh, weil man da ja natürlich auch mitziehen muss. So ein, kann mir kein Mensch erzählen, dass ihm das erste Bier geschmeckt hat, aber trotzdem darüber hinaus ist ja nicht bei dem, also das erste war ja nicht das letzte Bier. So.
Ja.
Ich habe damals immer mit Strohhalm Bier getrunken, damit man das nicht so schmeckt.
Aber ist der Effekt nicht auch stärker, wenn man es mit Strohhalm trinkt?
Man kann es auf jeden Fall sehr schnell trinken.
Ja, vermehrt sich der Alkohol dann innerhalb vom Strohhalm?
Ja. Nee, ich glaube, man kann es halt irgendwie mit der Kohlensäure und so, man kann es halt irgendwie tatsächlich ein bisschen schneller trinken, weil man es halt auch nicht schmeckt. Man muss nicht jedes Mal so machen. Nach jedem Schluck. Jetzt mittlerweile mag ich Bier manchmal sogar.
Ja, ich auch.
Ja.
Ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe hier. Ich habe ja, ich wollte mal so Rauchen ausprobieren. Und aber habe mich nicht so richtig getraut, dies dann so in einem Laden irgendwie so zu kaufen. Zu jung war. Und auch so Zigarettenautomaten und so, das war alles irgendwie so, dachte, wird man gesehen. Und ich habe dann immer so auf der Straße so Kippen aufgesammelt, wo die noch nicht so krass runtergebrannt waren. Hab dann praktisch so den Resttabak da so rausgebröselt. Und Achtung, jetzt wird's noch viel krasser. Und dann habe ich so Papier von meinem Mal Bogen, also so richtig hartes Papier, mir so zurechtgeschnitten und jetzt kommt praktisch so die Kirsche auf dem Ganzen drauf und mit Tesafilm zugeklebt.
Oh, und den Tesafilm dann mitgeraucht.
Ja, und das dann geraucht.
Das erklärt einiges, Christopher.
Ich dachte das so, es schmecken authentisch so Zigaretten und ich dachte, es kann nicht sein, dass irgendein Mensch sowas geil findet.
Ja. Ich weiß auch noch, ich habe meine erste Zigarette mit 11 geraucht. Und beim 11. Geburtstag habe ich den großen Bruder von Stefan Gertje Gerdes, dem Schwamm aus meiner Klasse, getroffen. Und er meinte, du bist jetzt 11, dann kannst du ja jetzt rauchen. Und ich so, ja klar, kann ich jetzt rauchen. Und dann willst du eine rauchen? Und ich dann so, na klar will ich eine rauchen. Und ich habe es wirklich geschafft, mit sehr viel Disziplin nicht zu husten und so zu tun, als könnte ich das. Und alle waren so, krass.
Aber war dir danach nicht auch total schlecht?
Nö, aber ich habe auch, glaube ich, meine Mutter hat überall geraucht. Im Badezimmer, im Auto, in ihrem Schlafzimmer, im Wohnzimmer, in der Küche, immer die ganze Zeit. Wahrscheinlich war ich Passivrauchen. Die Passivrauchen ist schon total gewohnt. Früher wurde einfach in den 80ern und 90ern wurde einfach immer und überall geraucht.
Auch dir jetzt noch? Auch dir jetzt?
Nee.
Manchmal.
Ihr wahrscheinlich nicht, ne?
Nee. Aber ich würde sagen, also ich, wenn der Moment richtig ist, würde ich auch eine so mitrauchen. Ich bin da nicht so kategorisch.
Rauchst du, Simon?
Ja.
Regelmäßig?
Also nicht mehr so ganz regelmäßig. Ich habe letztes Jahr irgendwann war ich mal so weit, dass ich dann nur noch so eine mitrauche, wenn andere Leute rauchen oder wenn man mal ausgeht oder Leute trifft. Und dann habe ich mal vor ein paar Wochen jetzt im Januar gar nicht geraucht und jetzt irgendwie wieder an. Also ich höre ständig auf und fange wieder an.
Ich bist du nicht der Einzige, glaube ich, in der
genau,
Welt.
Genau, ich finde das Wichtige ist, dass man nicht abhängig ist. Also ich rauche eigentlich nicht, aber manchmal, wenn ich dann so unterwegs bin, dann will ich mal eine Zigarette rauchen. Aber ich will nicht morgens aufwachen und als erstes denken, ich will Rauch.
Das finde ich irgendwie
krass. Ja, das finde ich nervig. Ja.
Wobei, ist das nicht eigentlich was Schönes, wenn man so, wenn, dann hat, hat man sofort morgens was, worauf man sich freuen kann.
Ich freue mich auf meinen ersten Kaffee. Da freue ich mich schon abends beim zu Bett gehen.
Da kommt eine Zigarette auch richtig gut beim ersten Kaffee morgens.
Oder?
Ja.
Morgens, wie heißt das nicht französisches Frühstück oder so?
Ja, ja, glaub schon.
Ich kenne jemanden, der hat die erste Zigarette, der hat irgendwie eine Zeit lang 60 Zigaretten am Tag geraucht und der erzählte, der hätte die erste Zigarette unter der Dusche geraucht. Also so mit Kopf nach hinten oder das Wasser rüber und so vorne raus. Also,
ja, sonst kommt man in Verzug, unter Zeitdruck
also
dann auch.
Durch meine Schwester war mit meiner Mutter in den USA vor einigen Jahren und dadurch ist rausgekommen, dass meine Mutter nachts nicht durchschlafen kann, ohne aufzustehen und zu rauchen.
Oh, das ist heavy.
Okay.
Ja, und das ist nämlich rausgekommen, weil die hatten so eine Verandatür, die dann nachts immer geklappert hat und dann waren alle mal so, oh, ist da jemand gekommen oder ist jemand ins Haus reingekommen und dann war es aber meine Mutter, die nachts erst mal in den Quarz gegangen ist. Und ich glaube, dadurch habe ich so ein Beispiel davon, dass ich auf jeden Fall niemals abhängig werden möchte, weil ich glaube, in meiner Familie gibt es großes Suchtpotenzial.
Aber was jetzt auch cool gewesen wäre, wenn die so auf dem Transatlantikflug so heimlich auf der Toilette noch geraucht hätte.
Könnte ich mir vorstellen, aber...
Aber jetzt, wir sind jetzt ja schon so in der Mitte der Teenagerzeit bei dir. Muss das jetzt nicht ungefähr die Zeit der ersten dieser Chaos Army Band schon gewesen sein?
Ja, ja, ich glaube, 14 war ich, als wir da damit angefangen haben.
14. Hast du vorher ein Instrument gelernt oder hast du dann in der Band einfach angefangen?
Nee, ich habe als Kind habe ich Schlagzeug gelernt.
Ja.
Auch so über dieses, ich höre, was die da machen und das will ich auch machen. So wie Nirvana hören zum Beispiel. Das Schlagzeug ist ja total krass.
Ja.
Und dann schon ein paar Jahre Schlagzeug gespielt und dann kam die Chaos Army.
Weißt du, aber da müssen wir noch mal ganz kurz drüber sprechen. Weißt du denn eigentlich, woher, also es gibt so ein kleines Video zwischen Dave Grohl, der ja da Schlagzeug gespielt hat bei Nirvana und irgendeinem Hip-Hop-Produzenten, wo er erzählt, bei wem er die Schlagzeugparts für Nevermind geklaut hat?
Mhm. Ja, ich glaube, das kenne ich sogar, das Video, ja.
Ja, wo er sagt, irgendwie, der hat irgendwie von so Disco-Bands aus den 70er Jahren, hätte er sich diese ganzen Rhythmen so abgeguckt.
Ich mach erst mal drauf kommen, ne?
Oder?
Ja.
Aber funktioniert ja voll, ne? Also dieses Gap Band und Cameo und also 70er Jahre Disco Bands, wo ich tatsächlich so sagte, vielleicht sollte man sich mal anhören, vielleicht sind die gar nicht so schlecht.
Ja, stimmt schon. Das sind Jazz-Schlagzeuger, da kann man sich auch viel abgucken.
Voll. Das finde ich auch gut. Aber haben deine Eltern das auch so unterstützt dann, das Musik machen?
Ja, schon. Also die waren, glaube ich, froh, dass ich irgendwas mache. Erstmal. Mhm. Also auf dem Dorf gab es da jetzt nicht so viele so viele Optionen. Also Fußball spielen im Verein oder bei der Freiwilligen Feuerwehr oder im Schützenverein oder halt. Ja, also ich dachte mir dann lieber Instrument lernen, um halt irgendwie die Sachen nachspielen zu können, die ich dann da höre, wie sie aus dem Zimmer von meinem Bruder zu mir rüberschallen. Und deswegen, die waren schon, glaube ich, froh, dass ich da einfach für irgendwas so eine Leidenschaft dann habe.
Stand das in deinem Zimmer, das Schlagzeug, oder im Keller, oder hattest du einen Proberaum, oder hattest du dann tatsächlich nur Schlagzeugunterricht erstmal?
Ich hatte erstmal ganz kurz Schlagzeugunterricht und dann das erste eigene. Und es stand im Nebenraum von meinem Zimmer. Ich stand so zu gewissen Tageszeiten auch mal drauf spielen konnte. Mhm. Unterricht hatte ich dann auch immer wechselnd. Also ich hatte lange Unterricht, aber nicht lange bei derselben Person. Es waren immer so Privatleute, so Freunde von meinen Eltern oder so, die dann einmal in der Woche kamen und dann 10 Euro dafür bekommen haben, um mir dann irgendwie Kleinigkeiten beizubringen. Und das meiste kam dann mehr so Learning by Doing,
Hat dich das sofort richtig begeistert, sodass du richtig auch Bock hattest, da was zu machen? Weil Schule war jetzt ja nicht so dein Ding. Und da hat dir dann eher auch die Motivation oder der Anreiz gefehlt. Aber beim Schlagzeug war das ganz anders.
Ja, das war ganz anders. Da war ja dann schon eher so eine Verbindung zu der Leidenschaft von der Rockmusik einfach. Mhm. Ne, fühlst dich dem Ganzen dann noch ein bisschen näher, wenn du halt, also ist dann schon so ein kleines Erfolgserlebnis, wenn du das erste Mal so einen Song nachspielen kannst zum Beispiel. Mhm. Und hast dann ja auch viel mehr Freiheiten auf so einem Instrument, kannst ja am Ende machen, was du willst.
Mhm. Und weißt du, was den ersten Song, den du konntest?
Nee, das weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Wird mit Sicherheit irgendwas von Nirvana gewesen sein.
Ja.
Aber das ist nicht so einfach, das einfach so rauszuhören, oder?
Ja, doch, beim Schlagzeug schon.
Ja?
Ja, also doch. Die Sachen auf jeden Fall. Es gibt bestimmt auch so Metal-Kram. Kenn mich mit Metal nicht aus, aber der dann so super technisch wird, wo man dann überhaupt gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Aber in der Regel finde ich das Schlagzeug schon relativ einfach rauszuhören. Du weißt ja immer, welche Trommel, also die Trommeln sind da ja auch beschränkt. Das ist ja wie bei der Gitarre, die irgendwie 6 Saiten hat, in der Regel jedenfalls. Also mir ist es auf jeden Fall jetzt nie so schwer gefallen, die Sachen da rauszuhören.
Okay, Chaos Army, also was hat er denn angetreten? Also wo hast du die anderen Armeekameraden rekrutiert, muss man denn wohl sagen? Und wie seid ihr zusammengekommen?
Also ich wurde rekrutiert, könnte man sagen. Ich habe den damaligen Sänger David in der Koblenzer Fußgängerzone kennengelernt. Da war ich dann da irgendwie unterwegs mit meinen Punkerfreunden. Er war da unterwegs und damals dachte man sich halt wohl, du bist Punker, ich bin Punker, dann müssen wir uns jetzt hier irgendwie austauschen miteinander. Und dann eine Telefonnummer ausgetauscht und der Kontakt hat sich dann irgendwie gehalten über Wochen oder Monate, glaube ich. Und dann kam schon, ey, du spielst doch Schlagzeug, dann wir haben jetzt vor, hier irgendwie eine neue Band zu machen, er und noch ein anderer Freund von ihm. Und kommst du mit? Und ich hatte noch aus Tür, also aus dem Ort, wo ich herkomme, dann auch noch einen Kumpel, der Gitarre und Bass spielen konnte. Den habe ich dann zur ersten Probe mal mitgenommen. Und so kamen wir dann zusammen.
And the rest is history.
Genau. Aber was mich da interessiert, woran habt ihr euch erkannt als Partner?
Wollte ich auch gerade fragen.
Wie sahst du damals aus?
Irokesenschnitt, zu große Stiefel, zu große Lederjacke und selbstgebleichte Hose.
Boah, du hast so richtiger, so einen Barlos-Punk-Look hast du gehabt.
Ja, voll. Volles Programm.
Okay. Geil.
Ganz selten irgendwie bei diesen Mail-Ordern bestellt und wenn ja, dann nur um mir da irgendwie Teile irgendwo drauf zu nähen oder so, da war ich nie so ein Fan von, sich da so vorgefertigte Klamotten irgendwie im Internet schon so zu bestellen, sondern lieber so daheim selber machen. Und dadurch natürlich auch so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. Und also unter 100 Lederjacken will man dann ja schon mal so ein bisschen rausstechen.
Selbstverständlich, ja. Ne? Aber schön mit Spikes auch drauf und sowas irgendwie.
Ja, alles Nieten, Zebramusterfell oder Leopardenfell irgendwie auch mal im Wechsel.
Hast du das alles selber zusammengebastelt?
Ja.
Und auch irgendwelche Bandnamen da drauf? Exploited hoffentlich?
Nee, Exploited nicht. Also ich habe von dem Chaos Army Sänger, der hat mir irgendwo eine alte Lederjacke her besorgt. Da war aber nichts drauf, außer so ein verblichener Schriftzug unten auf dem Ärmel. Da stand Daily Terror, diese Punkband.
Ja, ja.
Das kann man aber kaum noch lesen. Und dann den Rest habe ich dann halt selber drauf gekritzelt. Also Bandnamen waren da auf jeden Fall auch drauf. Ich müsste aber lügen. Also ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Bestimmt Misfits. Misfits waren bestimmt dabei. Oder dieser Skull, der ganz berühmte, der war bestimmt auch irgendwo drauf gemalt.
Da bist du in Tür doch bestimmt auch aufgefallen mit deinem Look, oder?
Ja, da war ich auf jeden Fall der Einzige.
Und gab es da auch Stress?
Ja.
Als Punker?
Ja, also in einem Dorf, wo wirklich jeder jeden kennt, also das Dorf, was so aus so 4-5 Straßen nur besteht, also hat sich dann schnell rauskristallisiert, der ist der einzige Punker im Dorf. Und Tür ist ein Ort, der zumindest unter den Jugendlichen oder unter den jungen Erwachsenen auch so vom Junggesellenverein dominiert wird. Ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist. Ich steige auch nicht so ganz durch. Also ich kann euch da jetzt keine hundertprozentige Definition vom Junggesellenverein bieten. Ich glaube, es hat irgendwas mit Schützenverein zu tun und regelmäßigen Saufpartys, die öffentlich zugänglich sind unter großen Pavillons. Und viele von diesen Leuten waren halt zu der Zeit ganz große böse Onkels-Fans und ich dann so auf der anderen Seite quasi.
Ich glaube, in Norddeutschland ist das wahrscheinlich sowas wie die Landjugend, aber da sind auch Frauen mit dabei. Aber es ist trotzdem sehr, wie soll man das sagen, mit traditionellen Geschlechterrollen und eher, ja.
Vergleichbar.
Ich habe nie gehört, das Wort Junggesellenverein. Ich hätte mir da was anderes drunter vorgestellt.
Das ist dann aber auch Männern vorbehalten.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich glaube, die Freundinnen, die dürfen dann bestimmt schon mit. Ich weiß es nicht, ich war nie da.
Nudelsalat machen,
Jacke festhalten oder so, aber mehr wahrscheinlich auch nicht.
Ja, und da gab es dann auch Begegnungen sozusagen auf der Straße oder Anfeindungen?
Ja, also in der Schule auch. Also in Tür auf dem Dorf auf jeden Fall. Und wenn ich so in den Nachbardörfern unterwegs war, auch selbst wenn ich in der Gruppe war, gab es da immer wieder mal Situationen. So. Also in der Regel, wenn die Leute dann, die waren auch natürlich älter als ich, wenn die dann im Auto an mir vorbeigefahren sind, haben die immer einen Hitlergruß gemacht, einfach nur um mich zu nerven oder weil sie es halt irgendwie lustig fanden. Und in Tür gibt es auch, muss man dazu sagen, eine Böse Onkels Coverband. Und das waren so gerade die Leute, das war so der harte Kern von dieser ganzen großen Clique, die sich da irgendwie einen Spaß draus gemacht haben, um mir auf den Sack zu gehen.
Gab es auch richtig körperliche Auseinandersetzungen?
Also mit den Leuten selber jetzt nicht so, vermutlich weil so sehr wahrscheinlich kannten sich unsere Eltern auch persönlich irgendwie. Mhm. So, aber ja, hinterherrufen, anspucken schon, aber jetzt so, ich habe also von den Leuten jedenfalls jetzt nicht aufs Maul gekriegt, aber schon so von dem größeren Umfeld in den Nachbardörfern. Also die anderen Dörfer, die haben sich da jetzt nichts gegeben, so im Hinblick auf das Dorf, wo ich jetzt herkomme. Also die ganzen angrenzenden Käfer waren da ähnlich strukturiert. So. Und es gab in den ganzen Dörfern gab es immer so vereinzelt so ein paar Punker, die dann auch so in der Clique unterwegs waren, in der ich mich rumgetrieben habe, aber ja, Bauern halt. Ja. Würde ich mal sagen.
Und war das für deine Eltern, dass du dann auf einmal so dein Bruder war ja offensichtlich auch schon so ein bisschen musikalisch verrückt, dass du da jetzt optisch auch noch sowas draufsetzen musstest, war das für die so okay?
Ja, anfangs waren die schon irritiert und fanden es auf jeden Fall auch nicht gut. Okay. Also klar, es gab da auf jeden Fall auch Diskussionen, aber die waren eigentlich auch schnell gegessen.
Wie war denn dein Bruder zu der Zeit drauf? Sah der auch punkig aus oder war der eher angepasster als du zu der Zeit?
Ich glaube, der sah mehr so grunge-mäßig aus, oder?
Nee, der eigentlich eher unscheinbar. Mein Bruder hatte eine kurze Oi-Phase mit Glatze und Arbeitsschuhen, aber eigentlich hat der sich von so Äußerlichkeiten gar nicht so beeindrucken lassen. Was ich jetzt heute mit 32 auch viel punkiger finde, als so wie ich mir damals dachte. So, ich höre jetzt nur noch Punkrock, jetzt muss ich mir irgendwie einen Irokesenschnitt schneiden und in grün färben. Und mein Bruder hat halt dann einfach so ganz normale, in Anführungsstrichen normale Klamotten getragen. Man hat sie mir teilweise auch gar nicht angesehen, was da alles so unter der Oberfläche verborgen war. Heute finde ich das 10-mal cooler, als immer so das Innerste unbedingt nach außen tragen zu müssen.
Mhm. Denkst du, diese Phase, wo du auch viel angefeindet wurdest, hat dich nachhaltig geprägt?
Naja, also auf jeden Fall hat sich dadurch eine große Antipathie entwickelt den Leuten gegenüber, mit denen ich da groß geworden bin in diesem Kaff. Aber ansonsten Könnte ich jetzt nicht sagen, dass mich das jetzt irgendwie so krass charakterlich geprägt hat oder so. Also ich glaube, wenn man halt so in Sachen Punkrock oder ne, sich so in der Richtung generell bewegt, auch egal wie man rumläuft, dann fühlt man sich sowieso oft genug so ein bisschen außenstehend.
Ja.
Und so ging es meinem Bruder mit Sicherheit auch ziemlich oft. Und der hatte halt irgendwie, sah halt nicht aus wie ein klassischer Punker. Deswegen würde ich sagen, waren es jetzt nicht die Anfeindungen, die einen da prägen, sondern vielleicht so, wenn Punkrock für dich jetzt nicht nur eine Phase in deinen Teenagerjahren sind, sondern sich das weiter wie so ein roter Faden durch dein Leben zieht, bis in deine 30er rein oder noch weiter, dann prägt dich das halt jeden Tag neu, habe ich eher so den Eindruck.
Ja. Ein schöner Satz, ja. Aber lass uns doch nochmal, wie ging es denn jetzt mit dieser Chaos-Army? Ihr habt ja immerhin ganz, also wie oft, wo habt ihr gespielt? Wie oft habt ihr gespielt? Wie verlief die Karriere?
Wir haben
also erstmal großartiger Name natürlich.
wir haben geprobt bei unserem Gitarristen in der tiefsten Eifel und der hatte, weil sein Vater Musiker auch Musiker ist, die hatten dann da im Keller auch so ein bisschen Equipment stehen, was wir dann zum Teil auch mitbenutzen durften. Stand zum Beispiel ein ganzes Schlagzeug, auf dem ich dann auch spielen durfte. Da wurde dann geprobt und die Auftritte, da habe ich mich nie drum gekümmert, auf jeden Fall. Deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen, wie die jetzt zustande kamen. Vermutlich auch so durch Freunde, ey, habt ihr nicht Bock, hier auf dem Geburtstag zu spielen? Und dann ist da auf dem Geburtstag jemand, der dich sieht und fand cool, was du gemacht hast. Und dann ist da und da nochmal irgendeine Fete und dann spielst du da. Ich glaube, eher so ist das gewesen. Und die Aufnahmen, die man da auf Bandcamp jetzt noch hören kann, die sind auch alle in dem Proberaum entstanden.
Die finde ich gar nicht so schlecht klingen, finde ich. Also
ich höre die mir auch noch gerne an. Also ganz, ganz selten, weil ich auch einfach oft vergesse, dass die Band gab oder dass die diese Aufnahmen noch gibt. Aber wenn ich die höre, dann denke ich mir, oh ja, war schon ganz okay eigentlich.
Ist da nicht auch ein Song dabei, den ihr noch bei Slon mitgespielt habt? Oder täusche ich mich da? War dieser Ordinäre Liebe ja, nicht auch schon, auch, ja, auch schon ein, bei der Chaos Army?
Das ist ein Toxoplasma-Cover.
Ach, daher kommt.
Genau, das haben wir dann mit der Chaos Army gecovert und mit Slon auch.
Ah, okay.
Weil es so ein guter Song ist einfach.
Ah, gut, gut, gut. Habt ihr eigentlich auch mal, oder wann habt ihr denn angefangen, auch euch so für andere Shows oder so Konzerte zu interessieren?
Mit der Chaos Army meinst du?
Nee, jetzt einfach so, als Zuschauer, als Konsument meine ich.
Ach so, also so die ersten Konzerte in Bezug auf Punk Hardcore kamen auf jeden Fall durch meinen Bruder,
ja.
Der dann gesagt hat, kommst du mit oder komm mal mit oder so. Aber ich muss auch direkt vorweg sagen, ich bin kein krasser Konzertgänger. So, also war ich auch noch nie und bin ich auch jetzt immer noch nicht. Und ich glaube, so schnell ändert sich. Ist mir oft zu hektisch auf Konzerten. Ich bin auch oft zu bequem, um irgendwie eine längere Anreise auf mich zu nehmen. Und also ich habe nicht so viele Konzerte in meinem Leben mitgenommen, wie man jetzt vielleicht meinen sollte. Oder wie jetzt andere Leute, die jetzt irgendwie so aus dem gleichen Genre kommen wie ich.
Interessant.
Was hast du denn stattdessen vorgezogen, statt irgendwo hinzugehen und eine Band live zu sehen?
Also in meinen Teenagerjahren ging es jetzt nicht nur mir so, sondern auch vielen anderen aus diesen Kreisen, in denen ich mich so bewegt habe, auch weil halt einfach kein Geld da war, um auf Konzerte zu gehen oder irgendwo hinzufahren. Deswegen hat man dann eher die Zeit miteinander verbracht. Und jetzt bin ich auch einfach gern daheim. Und ich sehe halt auch viele Bands dadurch, dass ich dann mit meiner Band irgendwo spiele. Also vielleicht kommt es auch mit daher, dass ich dann von alleine seltener auf Konzerte gehe, weil ich viele Bands, die ich mag, auch dadurch schon live sehen konnte, dass man zusammen Shows gespielt hat. Und ich hatte dann auch immer ganz tolle Abende und habe das total genossen, gewisse Bands dann live zu sehen, hatte total Spaß dabei, aber ich habe dann jetzt nicht so den Ansporn einfach. Mir gibt es jetzt nicht so viel. Ich muss mir nicht jede Band, die ich mag, irgendwie live angucken. Ich habe auf jeden Fall mehr davon, wenn ich mir Sachen für mich alleine irgendwie so im Stillen anhöre und mich dann so dem hingebe.
Ist dann so. Aber hast du dann zu Hause auch voll viel Musik gehört? Und wie hast du Musik gehört? Also eher MP3s getauscht oder hast du dann irgendwie mittlerweile wahrscheinlich Spotify oder so wie die meisten? Oder
also als
Platten
als,
oder?
Als Teenager auf jeden Fall so CDs und MP3s. Gebrannte CDs von meinem Bruder geliehen, von Freunden mal mitgegeben bekommen, gibt's mir morgen dann in der Schule zurück oder so. Ich hatte einen MP3-Player mit ganz, ganz wenig Speicherplatz. Den habe ich dann auch mal Leuten gerne mitgegeben, die sie mir dann am nächsten Tag wieder zurückgegeben haben. Und Spotify habe ich noch nicht so lange, seit 2-3 Jahren oder so erst. Abgesehen davon, vom MP3-Hören, bin ich jetzt digital einfach nicht so auch gut aufgestellt und scheue mich vor so Sachen auch eher und lebe da so ein bisschen hinterm Mond.
Aber wie konsumierst du denn sonst oder hast bis dahin, bis du so Spotify hattest, Musik konsumiert oder hast du auch Tonträger gekauft oder gesammelt? Oder?
Also Tonträger gekauft, damit habe ich auch erst vor kurzem angefangen. Ich habe die Zeit, wo die Leute um mich rum angefangen haben, Platten zu kaufen, zu der Zeit hatte ich einfach nicht so wirklich Kohle, um mir da bei jedem Konzert, wenn ich mal auf eins gegangen bin, dann irgendwie eine Platte mitzunehmen. Und habe mir dann auch total, klingt jetzt albern, aber hab's mir noch total kompliziert vorgestellt, mir da irgendwie einen Plattenspieler zu verkabeln und aufzubauen. Und abgesehen davon, dass ich sogar kein Geld gehabt hätte, um mir irgendwie einen Plattenspieler mit Boxen und allem drum und dran irgendwie zu kaufen. Das hat jetzt über die letzten Jahre erst angefangen. Ich habe letztes oder vorletztes Jahr zum Geburtstag eine Handvoll Schallplatten geschenkt bekommen. Und dadurch, dass meine Freundin auch einen Schallplattenspieler hat, kam das erstmal so bei mir ins Rollen. Also ich bin da auch noch ein Neuling, ehrlich gesagt. Bis dahin eigentlich immer so MP3s über meinen MP3-Player halt immer noch. Und dann
mit dem kleinen Speicher?
Nee, mittlerweile neuer.
Der wurde mal upgegradet.
Der hat sogar einen relativ großen Bildschirm und eine kleine Speicherkarte drin. Also ich benutze den auch immer noch ab und an mal. Aber klar, Spotify benutze ich parallel auch, macht einen auch bequemer. Ne? Also für unterwegs höre ich auch gerne mal Sachen über Spotify und zu Hause dann mittlerweile auch gerne Schallplatte. Aber in den Jahren zwischen als Teenager CDs und MP3s hören und jetzt Schallplatten und Spotify war viel Musik anhören bei anderen Leuten zu Hause und Musik leihen auch. Mhm. Musik ausleihen und runterladen, das immer wieder mal.
Bei Pirate Bay.
Ja. Wie hast du denn dann eigentlich, wie haben wir uns dann in der Zeit, wir sind jetzt immer noch in der Chaos-Army-Zeit, wie sah da so ein typisches Wochenende von dem 15-, 16-jährigen Simon aus?
Freitags von der Schule kommen, Rucksack in die Ecke stellen und dann wieder zurück in denselben Ort, wo auch die Realschule ist, nur ein paar hundert Meter weiter an dem Skatepark, dann da meine Zeit verbringen bis spät abends und am nächsten Tag am besten nochmal und sonntags dann auch nochmal und dann montags den Schulranzen aus der Ecke wieder rausholen, wo ich ihn freitags nachmittags abgestellt habe, ohne ihn zwischenzeitlich mal anzufassen.
Das heißt, du warst so ein richtiger Skater zu der Zeit?
Nee, der Skate, also ich bin auch mal kurz Skateboard gefahren, so wie gefühlt jeder auch mal irgendwie eine Phase hatte, wo er mal Skateboard gefahren ist als Teenager, aber ich war viel zu zaghaft und hatte Angst davor, mir schwer weh zu tun, habe dann schnell wieder aufgehört und dieser Skatepark war aber halt einfach so ein Treffpunkt für Leute, die Skateboard gefahren sind und natürlich für Leute, die einfach da rumhängen wollen und über ihre MP3-Player Misfits hören, Bier trinken zum Beispiel.
Ah, okay. Okay, also das Pendant so zur Tankstelle.
Ja, genau, könnte man so sagen. Die nächste Tankstelle war fußläufig auch so 5 Minuten weg nur. Mhm. Auch von Vorteil war auf jeden Fall.
Natürlich, klar. Okay, du hast dann gesagt, du warst auf der Realschule, bist dann ja, davon abgegangen. Was hast du denn danach gemacht? Wie alt ist man da? 16, 17 ungefähr? Musst du dann Schule vorbei gewesen sein?
Ich glaube sogar schon 18. Ich bin in der 8. Klasse ein- und sitzen geblieben. Nach der Realschule habe ich erstmal ein FSJ gemacht, weil ich irgendwie versucht habe, noch ein bisschen Zeit zu schinden. Also ich war so ein bisschen eingeschüchtert davon, dass alle anderen aus meiner Klasse schon so einen ziemlich konkreten Plan davon hatten, wo es dann danach hingeht. Die einen haben dann halt irgendwie ihr Abitur noch dran gehängt oder eine Ausbildung oder wussten auch im besten Fall schon, was zu studieren. Mhm. Aber ich habe überhaupt gar keinen Plan gehabt. Vermutlich, weil ich dann halt auch so die von der 5. bis zur 10. Klasse halt eben größtenteils nur körperlich anwesend war, im Gegensatz zu den anderen Leuten da aus meiner Klasse. Also habe ich dann einfach versucht, noch ein bisschen Zeit zu schinden und dann freiwilliges soziales Jahr gemacht. Also zwischenzeitlich hatte ich mal so einen kurzen Plan von, ich würde gerne was Handwerkliches machen, habe dann aber auch keinen Ausbildungsplatz gefunden, weil meine Noten noch einfach nicht gut genug waren. Also zu schlecht waren, eher gesagt. Und ja, habe dann mein FSJ angefangen in so einer, wie nennt man das, Tagesklinik wäre zu viel gesagt. Das war so eine Einrichtung, wo psychisch kranke Menschen tagsüber betreut wurden. Da war ich dann ein Jahr lang.
Hat dir das gefallen?
Ja, schon. Aber man muss auch dazu sagen, als FSJler ist man da auch in so ein bisschen eher in einem geschützten Rahmen unterwegs. Also ich wurde da jetzt schon eher mit seichteren Aufgaben betreut. So, ich war zwar Teil von dem Team da und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hab wirklich viele gute Erinnerungen an die Zeit auch, aber ich hatte damals keine Vorstellung davon, weiß ich jetzt, wie das ist, wenn man wirklich in so einem Bereich arbeitet.
Ja. Was hat dir daran damals gefallen?
Also diese Einrichtung, die war halt so aufgestellt, dass die Leute morgens kamen von zu Hause aus und dann wurde erstmal ausgiebig gemeinsam gefrühstückt. Also es wurde ganz, ganz langsam in den Tag reingestartet. Dann gab es verschiedene Betreuungsangebote und alle, ich nenne sie mal Zubetreuenden oder alle Klienten und Klientinnen konnten halt auch frei wählen zwischen mehreren Betreuungsangeboten, bis es dann zum Mittagessen ging, was auch selber gekocht wurde. Und nach dem Mittagessen und einer kurzen Mittagspause ging es dann weiter in die Betreuung. Und irgendwie war halt einfach diese Community hat mir einfach total gut gefallen, dieses Miteinander zwischen den Menschen, die da gearbeitet haben und den Leuten, die da betreut wurden. Mhm. Und da kam dann noch erstmal so der Gedanke, jo, irgendwie sowas Soziales zu machen, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, wo ich dann vorher gar nicht drüber nachgedacht hätte.
Mhm. Hast du in der Zeit trotzdem Musik gemacht eigentlich, oder?
Nee, in der Zeit nicht. Da war ich, nee.
Aber warst du da noch, hattest du da noch Iro und alles oder war das?
Nee, das war dann auch schon, nicht mehr. Das war dann, da sah ich schon wesentlich normaler aus. Ich hatte so aufgedehnte Ohrlöcher, so ganz große.
Ja.
Das war da irgendwie cool, dachte ich jedenfalls. Aber ansonsten sah ich eigentlich relativ unscheinbar aus, relativ normal, würde ich jetzt sagen.
Erste Tattoos?
Ich glaube, ja, irgendwie im Laufe von der Zeit irgendwann kam das erste Tattoo auch.
Weißt du, was das war?
Ja, das war das Black Flag Logo.
Ja. Das ist kein schlechtes erstes
Logo. Das ist wirklich Tattoo. Ganz
überhaupt ganz nicht. Aber wo du Black Flag sagst, wie bist du denn zu Black Flag dann überhaupt gekommen? Also bisher weiß ich von dir nur Misfits und Nirvana. Und das war's. Also, aber wie hat sich so dein musikalischer Kosmos so ausgeweitet, in welchen Schritten? Also, weißt du das noch so, welche Bands dann, es gibt dann ja immer so wie so Stepping Stones, dass man sagt, habe ich irgendwie Bad Brains entdeckt oder Black Flag oder, weißt du, kannst du das noch so ungefähr nachvollziehen, wie sich dieser musikalische Kosmos so aufgefächert hat?
Also Misfits und Black Flag sind ja auch so
verbunden gewesen. Stimmt,
ja. Also ich glaube, da war dann Black Flag schon unumgänglich. Aber ich glaube, das meiste kam durch so selbstgebrannte CDs von meinem Bruder, wo so alle möglichen Lieder drauf waren, wie so ein Mixtape auf CD halt. Mhm. Und da waren auf jeden Fall auch Bad Brains dabei, die du jetzt ja gerade schon erwähnt hast, Black Flag auch. Und das war dann auch eine eher kurze Phase. Also ich meine, es geht ja dann schon in so Richtung Hardcore. Mhm. Das hat aber bei mir dann nicht so lange angehalten. Dann kam erstmal ganz, ganz lange Deutschpunk. So, als ich weiß nicht mehr wie und wo, aber als ich das erste Mal so Sachen wie Vorkriegsjugend, Chaos Z, ER80 und so, die Sachen, wahrscheinlich auch über so einen Sampler irgendwie, kam ich da drauf und das war dann erstmal so ein paar Jahre lang der Real Deal. Mich.
Sowas wie Schlachtrufe BRD oder so.
Ja, bestimmt war es irgendwie sowas. Ja. Ja. Und dann kam halt danach dann erstmal wieder Hardcore, also so Hardcore-Richtung, Hardcore-Gefärbter. Dann wieder so eher so zurück zu Bad Brains, Misfits, Black Flag, Sheer Terror, so Sachen.
Okay. Wir bewegen uns jetzt ja in den 2000ern eigentlich, oder?
Nee, in den 2010ern schon eher.
2010ern.
Sagen.
Stimmt.
2010 oder 11.
So. Okay. So aktuelle, weil die Bands, alle Bands, die du jetzt nennst, sind ja, waren da ja schon im Grunde alle tot. Haben auch irgendwelche aktuellen Bands dann eine Rolle gespielt?
Ich überlege mal gerade. Ich kann mich noch. Also mit Sicherheit, die sind gekommen und gegangen, bestimmt. Aber was mir jetzt als erstes in den Sinn kommt, war so eine Band, die kam aus Italien. Die hießen Holy. Die gibt es inzwischen aber auch nicht mehr.
Mega Band, ja.
Ja. Die fand ich ziemlich geil.
Ja.
Auch zu der Zeit, wo es die gab. Die habe ich mal gesehen, auch hier in Karlsruhe sogar. Da habe ich aber noch lange nicht in Karlsruhe gewohnt.
Ja.
Bei diesem New Noise Fest habe ich die gesehen. Und dann habe ich die auch in Darmstadt nochmal gesehen, in der Oettinger Villa.
Mhm.
Und es gab mit Sicherheit viele aktuelle Bands auch. Und bestimmt auch viele, viele Geschmacksverirrungen. Aber irgendwie komme ich da jetzt gerade eher weniger drauf.
Nee, Holy finde ich, ist noch nie hier genannt worden. Mega Band. Ich glaube, der Schlagzeuger von Holy hat später dann auch bei Torso getrommelt.
Ja. Ja. Der Gitarrist bei Golpe, der singt da, die gibt's auch. Und mit denen haben wir hier in Karlsruhe mit Slon auch schon zusammengespielt. Das war dann so cool, weil dann so, dann ist man so zusammengekommen und hat so quasi die Bühne geteilt. Und ein paar Jahre vorher hat man dann selber als großer Holy-Fan sich die dann so von...
Das wusste ich ja nicht, dass der Holy-Typ jetzt bei Golpe dabei ist. Interessant.
Also ich glaube, der Holy, der Golpe-Sänger hat bei Holy, meine ich, Bass oder Gitarre gespielt.
Interessant. Aber hast du dann immer nur harte Musik gehört, also Punk oder Hardcore dann in diesen Phasen? Oder hast du auch durchaus einen Softspot für mal Popmusik oder auch was Abseitiges, Ruhigeres gehabt?
Ja, auf jeden Fall. Es kam parallel schon fast. Also spätestens so ab 18, 19 war so Nick Cave kam dann dazu und Roland S. Howard, Joy Division auch. Also das ging dann so eher über diese Post-Punk-Schiene und dann, wenn man die Straße immer weiter gegangen ist, ist man dann auch immer wieder mal so zu ruhigeren Sachen gekommen.
Mhm. Interessant. Wann bist du eigentlich nach Karlsruhe umgezogen?
Ende 2022.
Ach, so das ist ja noch ganz schön lange hin.
Ja, okay.
Hast du so lange dann aber auch zu Hause gewohnt?
Nee, ich habe in Koblenz gewohnt. Jetzt die letzten Jahre. Ich habe haben vier Jahre in Koblenz gewohnt und davor 3 Jahre in Cochem an der Mosel, wo ich dann meine Ausbildung auch gemacht habe.
Ah, lass uns mal dahin gehen. Also du hast dich dann irgendwann entschieden, eine Ausbildung zu machen. Als was genau?
Als Krankenpfleger. Da bin ich aber auch eher so reingestolpert irgendwie, halt durch mein freiwilliges soziales Jahr. Ich hatte dann kurz mal den Plan, Heilerziehungspflege zu lernen. Mhm. Aber in Rheinland-Pfalz ist es so, dass du, um die Heilerziehungspflegeausbildung anzufangen, eine quasi schulische Ausbildung machen musst. Die dauert 2 Jahre und nennt sich Sozialassistenz. Ich weiß nicht, ob das noch so ist, aber zu dem Zeitpunkt war es auf jeden Fall so. Und das habe ich dann auch gemacht und aber keinen Ausbildungsplatz als Heilerziehungspfleger bekommen, weil ich mich aber auch gezielt nur im Raum Trier beworben habe. Mein Bruder hat damals in Trier gewohnt zum Studieren und ich wollte dann eh weg aus dem Koblenzer Raum und habe mich dann nur dahin beworben, da aber keinen Ausbildungsplatz bekommen und habe dann noch so ein bisschen nach Ausbildungsplätzen als Krankenpfleger geguckt und dann in Cochem, was auch nicht im Raum Trier ist, aber ist ja egal. Da habe ich dann direkt eine Zusage bekommen, als ich mich da beworben habe und habe dann einfach die Ausbildung angefangen. Gar nicht mal, weil ich so scharf drauf war, als Krankenpfleger zu arbeiten, sondern einfach, damit das Thema abgehakt ist und man hat was.
Mhm. Ist dir das leicht oder schwer gefallen? Also wir haben ja schon verstanden, dass du mit schulischem Lernen nicht so viel anfangen konntest. Mhm. Wie war das in der Ausbildung?
Umgekehrt. Also in der Schule war der schulische Teil von der Ausbildung, der war eigentlich relativ gut. Da war ich auch interessiert auf jeden Fall. Aber die Ausbildung so als großes Ganzes, wenn frag mich, wie war die Ausbildung? Furchtbar. Also ich fand es ganz schlimm, tatsächlich. Auf den Stationen zu arbeiten, war jetzt nicht jeden Tag die Hölle, aber es gab auf jeden Fall Tage, da hatte ich schon Bauchschmerzen, wenn ich wusste, ich muss da jetzt hin. So, also hab großen Respekt vor allen Leuten, die im Krankenhaus arbeiten, auch über so eine 3-jährige Ausbildung hinweg. Es gibt ja Leute, die machen das 30 Jahre. Mhm. 30 Jahre lang mit ganz viel Leidenschaft, aber ich habe da schnell gemerkt, dass ich da überhaupt nicht reingehöre, überhaupt nicht reinpasse und auch die meiste Zeit auf den Stationen so auch total überfordert gewesen bin einfach.
Wann warst du denn überfordert?
Naja, also dir wird relativ schnell viel Verantwortung übertragen als Auszubildender und man muss halt überlegen, du arbeitest immer an Menschen, am lebenden Menschen und du hast halt bei jeder Aufgabe, die dir aufgetragen wird, hast du 100 Möglichkeiten, irgendeinen Fehler zu machen, der dem Patienten schaden könnte, potenziell. Und das hat mich so eingeschüchtert, dass ich mich kaum was getraut habe irgendwie und ich habe die Ausbildung im ersten Anlauf geschafft und war danach auch happy, dass ich da nicht mehr hin musste, aber
warum hast du das nicht abgebrochen? Ziehst du sowas dann auch einfach durch?
Ich glaube, aus Mangel an Alternativen. Ich glaube, ich habe, also so eine Ausbildung abzubrechen und nochmal neu irgendwo zu beginnen, habe ich mir als so einen Riesenberg vor mir vorgestellt, der einfach in meiner Vorstellung viel, viel größer war, als das jetzt einfach fertig zu machen.
Mhm. Und wie ging es denn danach weiter? Wenn für dich, also ich habe dich jetzt so verstanden, dass du klar abgeschlossen, aber dass die Arbeit als solche dich eigentlich zu sehr belastet hat, als dass du unmittelbar in dem Bereich weiterarbeiten wolltest.
Ja. Also gegen Ende der Ausbildung hat sich schon rauskristallisiert, dass zwei Freunde von mir nach Koblenz ziehen wollen und also zwei Freunde, die ich zu dem Zeitpunkt auch schon richtig lange kannte und mit denen ich auch schon lange befreundet war. Und dann war halt die Überlegung, zusammenzuziehen. Und einfach jeden Tag von Koblenz bis nach Cochem muss man halt wissen, da hätte ich halt, glaube ich, 50 Minuten für eine Strecke gebraucht mit dem Auto. Und das wäre mir überhaupt nicht wert gewesen. Und ich hätte auch gar nicht gewusst, in welcher Fachrichtung ich dann da hätte arbeiten wollen überhaupt. Also welche Fachrichtung hätte mir jetzt am wenigsten Angst gemacht? Mhm. Es gab da schon so Angebote seitens des Krankenhauses. Ja, also wenn du jetzt hier in dem und dem Bereich mal einfach nur formell eine Initiativbewerbung bei uns einschmeißen würdest, du würdest auf jeden Fall genommen werden. Mhm. Wäre mir aber ein Graus gewesen, da zu bleiben. Und dann habe ich in der Nähe von Koblenz von einer Einrichtung erfahren, auch eine Eingliederungshilfe, und habe mich dann da beworben und wurde einfach direkt genommen. Und dann habe immer, wenn ich weiß, ja, ich wurde da jetzt direkt genommen, dann habe ich auch keinen Grund, mich groß weiter umzugucken. Es war von Koblenz aus nicht weit weg, eine Viertelstunde Auto gefahren oder 20 Minuten. Habe mich da auch schon beim Probearbeiten relativ wohl gefühlt und bin dann da für die komplette Zeit, die ich dann in Koblenz gewohnt habe, auch geblieben. Also habe dann da auch gearbeitet bis Ende 2022.
Was heißt denn eigentlich Eingliederungshilfe? Was genau war deine Aufgabe?
Also ich habe im Wohnbereich gearbeitet mit 13 Menschen mit Behinderung. Mhm. Schwerst mehrfach behindert. Also war ein relativ hoher Hilfebedarf. Deswegen, ich glaube, die waren froh, dass sich ein junger Krankenpfleger bei ihnen in der Einrichtung einfach bewirbt, der vielleicht auch so ein bisschen von dem schöpfen kann, was in der Ausbildung gelernt hat. Und so war das auch. Also es waren Leute, die einen ziemlich hohen Unterstützungsbedarf, einen hohen Hilfebedarf hatten. Und ich habe dann da Schichten gearbeitet. Frühschicht 6 bis 2 und Spätschicht von 1 bis 9.
Nochmal zum Verständnis. Eingliederungshilfe. Ich glaube, ich habe das ursprünglich falsch verstanden. Es geht also nicht um Geflüchtete.
Nee, es geht um Menschen mit einer Behinderung.
Okay. Die dann in so eine Art Wohngemeinschaften zusammen, so eine Art Heim für.
Ja, kann man sich so vorstellen. Also es gibt ja ganz viele Abstufungen, ganz viele verschiedene Formen von Einrichtungen. Es gibt, kommt halt auch immer aufs Klientel an. Also da, wo ich jetzt war, die Einrichtung, die war relativ groß, dafür es halt auch so ländliche Gegend war. Die Wohngruppen, die haben sich auch alle stark unterschieden. Also es gab Wohngruppen, wo wirklich sehr, sehr fitte Leute gelebt haben, die selbstständig das Gelände verlassen und auch in Werkstätten arbeiten gehen oder teilweise sogar auf dem ersten Arbeitsmarkt auch. Und gab dann aber auch halt eben Leute wie die Gruppe, wo ich gewesen bin. Das waren Leute, die nicht die Kompetenzen hatten, um in der Werkstatt tätig zu werden. Die waren dann, wurden dann betreut in der Tagesförderstätte, so nennt sich das. Sind dann nochmal extra Gebäudekomplexe gewesen, wo die Leute dann tagsüber betreut wurden. Und ich war halt im Wohnbereich. Das heißt, ich habe halt bei den alltäglichen Dingen halt geholfen. Mhm. Pflege, Medikamente, Nahrungsaufnahme.
Hygiene?
So Hygiene, ja. Mhm. Genau.
Aber ist auch körperlich ziemlich anstrengend, oder?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man also die Schichtarbeit ist halt zum einen schon anstrengend, einfach, weil es einfach nicht physiologisch ist, morgens um 4 Uhr aufzustehen. Und durch die Schichtarbeiten arbeitest du ja auch jedes zweite Wochenende, so war es bei uns jedenfalls. Und teilweise, wenn der Krankenstand relativ hoch ist und du springst ein, also ich habe auch mal 14 Tage am Stück gearbeitet oder so. Also als ich da weg bin, habe ich 90 Überstunden gehabt. Ich konnte einen Monat lang frei machen, um alle meine Überstunden hinten raus noch abzufeiern. Also alles Negative, was man über die Pflege hört, also was halt Leute berichten, die in der Pflege arbeiten, das stimmt auf jeden Fall. Da übertreibt halt keiner. Also den Leuten, die den Job machen, denen geht es halt wirklich so schlecht, wie sie sagen.
Aber ist das wenigstens so emotional bereichernd? Also erfährst du dann auch wenigstens eine Dankbarkeit so im Umgang mit den Menschen, wo du sagst, da kommt auch was zurück?
Also ich erfahre auf jeden Fall, also da kommt auf jeden Fall was zurück, aber nicht so eine Art von Dankbarkeit wie jetzt zwischen dir und mir zum Beispiel. So kann man sich das halt nicht vorstellen.
Ja, weil die Menschen ja auch, aber sind die geistig behindert oder körperlich behindert?
Also da, wo ich gearbeitet habe, war es beides. Mhm. Beides. Also. Aber ja, das, dadurch, dass du halt so eng mit den Menschen zusammen bist, also wenn ich jemanden halt schon bei der Morgentoilette unterstütze, das ist ja total, das ist ja gar keine Distanz mehr dazwischen. Mhm. Und das führt mich so nah an den Menschen heran, dass da so eine Art von Bindung sich schon aufbaut, im besten Fall von beiden Seiten, dass da auch, also da muss ja auch keine große Dankbarkeit zurückkommen. Das ist ja eher so ein, also dieses Gefälle zwischen, ich bin der Mitarbeiter und du bist hier der Bewohner, so das versucht man halt, also ich zumindest, halt auch einfach auszublenden, sondern so, wir machen das jetzt hier zusammen. Mhm. Ja. Und dann brauche ich auch keinen Danke. Also ich kriege ja auch Geld dafür, dass ich das mache, mal blöd gesagt. Also Hauptsache, der Person geht's gut. Und am Ende, wenn es der Person halt nicht gut geht, dann habe ich meine Arbeit ja auch nicht gut gemacht. Also hängt ja auch alles miteinander zusammen irgendwo.
Ja. Mhm. Ist es nur so ein Klischee? Oder sind viele Menschen, die da sind, familiär so ein bisschen auch vereinsamt?
Das ist ein Klischee. Würde ich mal sagen. Mhm. Da habe ich ganz, ganz unterschiedliche Sachen erlebt. Also auch Angehörige, die regelmäßig auf die Gruppe kamen.
Okay, das war der Hintergrund meiner Frage.
Ja, auf jeden Fall. Ganz enger Kontakt. Das ist ja auch ein großer Teil von meiner Arbeit gewesen, dann auch mit den Angehörigen zusammenzuarbeiten. Mhm. Sich halt vorstellen, du gibst dein Kind in eine Einrichtung.
Ach Moment, Kinder sind da auch. Ich habe Erwachsenen ausgegangen.
Das hast du schon richtig verstanden. Kinder habe ich da jetzt nicht betreut, aber viele Leute kommen halt als Kinder dann auch schon in die Einrichtung, zumindest da, wo ich jetzt gewesen bin. Oder wenn du 80 bist und dein Sohn ist 50, dann nennst du den ja auch immer noch dein Kind. So meine ich das jetzt eher. Du gibst halt dein Kind in eine Einrichtung und musst dich halt darauf verlassen, dass die Person da halt bestmöglichst versorgt wird.
Ja. Und da geht es jetzt in dieser Betreuung, geht es, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur darum, dass die ein ordentliches Leben führen und nicht darum, irgendwelche Sachen zu verbessern oder zu heilen oder irgendwelche Erfolge zu erzielen.
Doch schon.
Da geht es auch um.
Also deswegen arbeitet man ja auch so ein bisschen, ich sag mal, interdisziplinär miteinander. Also ich bin gelernter Krankenpfleger. Auf der Gruppe, auf der ich gearbeitet habe, haben auch zum Beispiel auch jemand gearbeitet, die hat eine Erzieherausbildung gemacht. Heilerziehungspflege ist ja auch der Berufszweig, der dann in diese Richtung geht. Mhm. Und da hat ja auch ganz viele pädagogische Anteile, diese Ausbildung. Mal denke ich zu wissen, also ich habe die Ausbildung ja nicht gemacht, ne, aber nach allem, was ich mitbekommen habe. Und dadurch, dass man halt, dass halt jeder mitarbeitende Person einen anderen Schwerpunkt hat, da kann halt auch jeder was in die tägliche Arbeit mit einbringen. Und kommt ja auch noch dazu, dass die Leute ja auch in der Wohnform, die sollen ja nicht den ganzen Tag auf ihren Zimmern bleiben. Ist ja schon schlimm genug, wie viel Zeit die Leute dann in ihren Zimmern verbringen ohnehin. Deshalb gibt es ja auch sowas wie die Tagesförderstätten, die Werkstätten und schieß mich tot. Mhm.
Ja, ich finde, ich finde es gut, dass du das auch so detailliert erzählst, weil ich glaube, also das ist ja ein total wichtiger Bereich, ja? Also dass sich um solche Menschen auch gut gekümmert wird und dass denen das Leben nicht nur so ein bisschen erleichtert wird, sondern auch daran mitgearbeitet wird, dass sich Dinge verbessern. Aber ich glaube, wenn man selber davon nicht betroffen ist, ne, weil man selber, also wenn man entweder nicht selber betroffen ist oder in der Familie keinen hat, ist das glaube ich, so ein relativ unbekanntes Universum, in dem man nur weiß, dass es existiert, aber sich eigentlich nicht so richtig darüber Gedanken macht. Und klar, wenn man selber betroffen ist, dann hat es einen anderen Schwellenwert, aber im Grunde sind das ja auch ganz wichtige, erstens sind es genauso ja auch Mitmenschen, und für die es total wichtig sind, ist, dass die auch ein würdevolles Leben führen können und sich auch verbessern können. Wird das privat bezahlt oder sind das staatlich bezahlte Institutionen, wo du da gearbeitet hast?
Nur staatlich bezahlt.
Staatlich.
Ich finde, da gehört ja auch ganz schön viel Idealismus dazu, ne? Weil es wird schlecht bezahlt, man macht Überstunden, aber man fühlt sich ja wahrscheinlich den Menschen gegenüber verpflichtet, das vernünftig zu machen. Und ich habe immer so den Eindruck, da sind auch ganz oft Menschen dann, die sich da auch wirklich aufreiben und irgendwann im Burnout landen, genau in diesen Jobs.
Ja, und absolut.
Und dieser Wunsch zu helfen oder auch den Menschen gerecht zu werden in diesen teilweise ja auch echt unhaltbaren Zuständen. Ich weiß, es gibt ja auch einige Orte wie Bethel oder in Rothenburg, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die Einrichtung heißt, das ist ja fast wie ein ganzer Stadtteil, wo ganz viele Menschen mit Behinderung leben, teilweise arbeiten, teilweise ja auch ausgebeutet werden, kann man schon so sagen, ne? Für irgendwelche Kalender, für irgendwelche Firmen, für einen wirklich ganz geringen Lohn produzieren oder Sachen verpacken oder abpacken. Und am Ende gibt es aber auch manchmal so Missstände, die können sich ja auch selber gar nicht wehren dagegen, ne? Die haben ja keine, Lobby oder kaum eine Lobby. Und dann will man die Menschen nicht im Stich lassen und bleibt dann so dabei. Man macht das ja für die Menschen, aber eigentlich ist das System an vielen Stellen so untragbar, ne?
Ja.
Was würdest du an diesem System verändern, wenn du was verändern könntest?
Frag mich.
Den Personalschlüssel wahrscheinlich,
ja,
ne?
Ja, klar, auf jeden Fall.
Personalschlüssel,
die Bezahlung? Ja.
Bezahlung,
den alles mal dafür tun, dass der Job erstmal attraktiver nach außen wirkt. Ja, damit der Anreiz halt auch größer ist. Darfst du mich nicht fragen, so Sachen. Ich bin da ja, zumindest was die Mitarbeiter betrifft, bin ich da ja auch, ich sitze da ja am kürzeren Hebel. Aber ich muss mal eine Zwischenfrage stellen. Ich müsste euch mal kurz mit in die Küche nehmen, damit ich eine rauchen gehen kann. Geht das?
Sehr gerne.
Alles klar.
Auf jeden Fall.
Aber ich, auch wenn ihr mich nicht seht, ich höre euch trotzdem.
Ja, wir sind jetzt ja in Koblenz. Und das, du hattest vorhin gesagt, habe ich das richtig verstanden, dass du gesagt hast, das sind irgendwie so zwei Freunde hingezogen und in der WG, du hast praktisch dann mit denen in der WG da so gewohnt, richtig?
Genau.
Und da dann aber über viele Jahre keine Musik mehr gemacht.
Sloan kam ja, also wir sind 2018, sind wir zusammengezogen in der WG. Und Sloan gab es da schon. Sloan kam 2017, meine ich. Ja, 2016 oder 17 haben wir uns für die ersten Proben getroffen. Also in der Koblenzer WG gab es Sloan auf jeden Fall schon.
Wer ist mit dabei bei Sloan oder wer war in der Erstbesetzung mit dabei?
In der Erstbesetzung mit dabei waren Sebi, Tessi, Felix und ich.
Woher kanntet ihr euch?
Ich habe Sebi kennengelernt durch meinen älteren Bruder, der in Trier studiert hat. Und da war Sebi einfach so mit in diesem erweiterten Freundeskreis oder ja, in einem großen Bekanntenkreis von Trierern. Und habe Sebi eigentlich bei einem der ersten Male schon kennengelernt, als mein Bruder in Trier mal besucht hat. Und dann haben wir uns auf Anhieb gut verstanden. Und dann hat sich da auch so eine Freundschaft draus entwickelt. Und irgendwann kam dann, kann ich mehr sagen, wahrscheinlich von Sebi aus, die Idee, sollen wir eigentlich nicht auch mal Mucke machen zusammen? Weil da gab's auch einen kurzen Zeitraum, wo wir so als Dreier gespannt, mein Bruder, Sebi, ich, auch öfter mal auf Konzerte gefahren sind. Und
hast du da gleich gesungen?
Wir haben uns die ersten Proben, haben Sebi und ich uns zu zweit getroffen. Er an der Gitarre und ich am Schlagzeug. Und da haben wir dann noch, glaube ich, die Demo größtenteils zusammen auch schon geschrieben. Und dann kam von mir irgendwann die Idee, hey, also ich habe jetzt schon, würde schon gerne mal was anderes machen in der Band, nachdem ich halt jetzt auch Schlagzeug schon gespielt habe und habe jetzt aber auch nicht so die Muße, ein Instrument komplett neu zu lernen von Grund auf. Ich würde es mal probieren als Sänger, also war dann auch mehr so ein Mittel zum Zweck. Wir hatten halt auch sonst niemanden und ich weiß auch nicht, ob wir so schnell jemanden gefunden hätten. Und Tessie kam dann dazu, nachdem oder während wir die Demo am Schreiben waren, glaube ich, auch irgendwann bei den ersten Proben, als auch direkt schon als Bassistin. Und die allererste Show, die war 2000.
Kurze Unterbrechung. Tessie, die eure Bassistin, das ist die, auch bei Placid singt, richtig?
Genau, genau. Mhm. Also nur um jetzt die Frage mit, wer war wann dabei, zu beantworten. Wir haben Ende 2017 unsere erste Show gespielt. Die war aber eher so inoffiziell. Die war beim letzten Schmutzstaffelkonzert in Wunsdorf. Mhm. Da haben wir quasi wie bei so einer Umbaupause, durften wir so ein Miniset spielen, 4 Lieder oder so. Und da hat ein Bekannter aus Trier ausgeholfen, weil wir halt keinen festen Schlagzeuger hatten. Und kurz darauf kam Felix dann, der dann erstmal noch längere Zeit unser fester Schlagzeuger war und mittlerweile auch wieder ist.
Mhm. Und wie habt ihr denn, also mit welcher musikalischen Ambition seid ihr zusammengekommen? Was für eine Band sollte das sein? Ich finde, wenn man jetzt mal das erste Demo hört, zum zweiten Tape habt ihr einen riesigen Schritt gemacht, finde ich. Ja. Wie seid ihr angetreten musikalisch? Also gab es Vorbilder oder was sollte das sein?
Also es war schon klar, Punk, Hardcore, so die Richtung. Das war schon von Anfang an klar. So, aber so der Sound, der ist halt schon gereift. Also ich glaube, wir haben die Demo halt gebraucht, um so zu klingen, wie wir auf dem zweiten Tape klingen. Beziehungsweise wir haben das zweite Tape gebraucht, um so zu klingen, wie wir jetzt klingen. Aber den Großteil vom Songwriting, also so wie die Songs aufgebaut sind und natürlich die Riffs auch, schreibt Sebi halt an der Gitarre. Sebi hat dann auch oft schon eine Vorstellung davon, in welche Richtung der Song gehen kann. Und die Vorbilder waren, glaube ich, zumindest als wir die Demo geschrieben haben, so Bands wie The Flex und Night Force.
Mhm. Und das Texten, also hast du die Texte selber geschrieben oder habt ihr die zusammengeschrieben? Ist dir das immer schon leicht gefallen oder wolltest du das gerne oder hast du auch sowieso schon gerne geschrieben?
Ja, also Slon waren dann schon so die ersten Versuche, Texte selber zu schreiben. Ich hatte da Bock drauf auf jeden Fall. Was vielleicht auch noch dazu kam, dass ich mir dachte, so, wenn ich dann auch die Texte schreibe oder wenn ich Texte überhaupt schreibe, dann würde ich die gerne auch selber singen. Und das mal so, heute auch noch, mal kommen mir Sachen zugeflogen und mal muss ich mich hinsetzen und wirklich Tür zu, Handy weglegen und jetzt mal richtig konzentrieren. Aber so die Texte für die Demo, die gehen relativ schnell.
Haben dir überhaupt Songtexte auch von anderen Bands was bedeutet? Und hast du die also auch so aktiv gehört? Und hattest du da irgendwelche Vorbilder beim Texten?
Also bei Slon eigentlich weniger. Kann ich jetzt, nee. Also mir war relativ schnell klar, ich habe jetzt wenig Bock in so Stereotype zu verfallen, was Hardcore-Texten angeht. Also hat alles, finde ich auch cool, so gängige Hardcore-Texte und so, alles seine, ich will hier jetzt nichts kritisieren oder so, aber habe schnell für mich rausgefunden, dass ich sowas halt einfach nicht schreiben kann und dadurch kann aber auch nicht sagen, wer da die Vorbilder waren oder welche Einflüsse vielleicht schon immer so diese Mischung zwischen, ich höre halt auch so Sachen wie Nick Cave oder Joy Division im parallel zu so harter Musik. Ne?
Es hat halt etwas Dunkles auf alle Fälle. Ja. Ja. Mhm. Jetzt habe ich den Faden vergessen, was ich sagen wollte.
Wie ging es denn dann eigentlich weiter mit Slon? Also ihr habt dann eure ersten Shows gespielt?
Genau, also die offizielle erste Show, die war dann Anfang 2018 in Trier mit Drugs zusammen aus Leipzig und einer Band, die hieß Gopnik. Da bin ich mir aber nicht sicher. Ich glaube, die gibt es auch schon nicht mehr. Mhm. Die jetzt auch danach nicht mehr weiter verfolgt. Genau, die ersten Shows gespielt und dann eigentlich auch schon relativ fix so weiter Songs geschrieben. Aber dadurch, dass ich zu dem Zeitpunkt ja auch schon Schichten gearbeitet habe und jedes zweite Wochenende auch gearbeitet habe, waren halt die Probemöglichkeiten auch relativ beschränkt. Also wir waren jetzt nie eine Band, die einen festen Probetag in der Woche hatte oder so. Wir haben schon immer für Songwriting noch gerne mal ein bisschen länger gebraucht.
Ich weiß aber, eben, was ich kann, ja. Warte, was ich eben fragen wollte zum Thema Texte. Du bist jetzt ja in der Küche, aber in dem Raum, in dem du eben warst, hat man im Hintergrund schon ziemlich viele Bücher gesehen. Sind das deine Bücher? Hast du irgendeine besondere Affinität zu Büchern und Literatur?
Ich lese schon gerne, auf jeden Fall. Und versuche auch bewusst, konstant immer irgendwas zu lesen, also so Buch nach Buch quasi, dass da jetzt nie so eine große Durststrecke oder so entsteht, aber der noch zu lesen Haufen wird auf jeden Fall immer größer, also ich komme nicht so wirklich hinterher, deswegen sind es auch so viele Bücher. Es sind aber auch nicht alles meine, schon größtenteils die hier jetzt jedenfalls stehen, die man hier sieht, aber also teilweise auch welche von meiner Freundin, aber die meisten sind von mir, so. Mhm.
Welche Art von Literatur liest du gerne, wenn du so liest?
Da finde ich jetzt, glaube ich, schwer ein Überthema. Also ich lese jetzt, ich lese auch schon so in Unterhaltungsliteratur Romane auf jeden Klar. Fall. Aber also wäre, glaube ich, einfacher aufzuzählen, dass ich jetzt nicht lese. Also ich lese jetzt kein Fantasy oder so, ich lese aber auch Sachbücher auf jeden Fall, aber alles schon. Also ich gucke schon, muss man zugeben, ich gucke schon auch so ein bisschen, was einen Mehrwert für mich hat auch. Ja, wo ich jetzt nicht unbedingt, also ich gehe jetzt nicht so vor, so wo könnte ich mir jetzt was draus ziehen, um Texte zu schreiben oder so.
Nee, das ist klar.
So ein natürlicher Prozess irgendwie, aber
ja.
Also ich glaube, es klingt ziemlich abgedroschen, aber es sind oft auch Sachen, wo überall so ein bisschen ein Schatten drüber liegt. Irgendwie.
Düster?
Ja, könnte man schon sagen. Also mein Lieblingsautor oder einer meiner Lieblingsautoren ist William Burroughs zum Beispiel. Jörg Fauser mag ich auch sehr gerne. Und wenn man so die Sachen liest, das ist schon alles, beflügelt einen jetzt nicht unbedingt. Sagen.
Gibt es eigentlich so einen Songtext, vielleicht auf der neuen Platte von Slon, wo du denkst, der ist dir besonders wichtig oder der ist dir besonders gut gelungen oder den könntest du mal so erklären oder was dazu sagen?
Ich muss mal kurz überlegen. Also ich muss tatsächlich sagen, ich bin relativ happy mit allen Texten, weil teilweise sind da Songs dabei, da liegen die Texte schon recht lange rum und trotzdem sind die immer noch aktuell für mich auf eine Art und die Texte, die dann dazu kamen, die reihen sich da irgendwie so ein. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, während dem Schreiben habe ich irgendwann gemerkt, so zieht sich auch schon so ein bisschen ein roter Faden durch. Also Doppelgänger-LP ist jetzt kein Konzeptalbum oder so, aber die hängt schon alles irgendwie miteinander zusammen. So die Gesichter, die vorne drauf sind, diese maskenähnlichen Gesichter, Doppelgänger als Titel. Es gibt auch einen Song auf dem Album, der Doppelgänger heißt. Also so dieses Gesicht, Maske, Verbergen, irgendwas irgendwo drin wiedererkennen. Das sind schon so Themen, die dann immer wieder hochkamen. Aber ich, also einen Song rauszupicken, wär jetzt auf jeden Fall schwer. Aber alle, ja, so manche Themen kommen halt in so gut wie jedem Song immer wieder mal auf irgendwie.
Welche Themen sind das?
Die dich gerade aufgezählt
hat. Achso, okay, die, ja. Okay. Habt ihr euch da oder habt ihr euch jemals als Teil von einer Art Szene so gefühlt oder wart ihr eigentlich mehr so für euch?
Am Anfang waren wir auf jeden Fall gefühlt mehr für uns, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also alles, was wir jetzt über Slon besprechen, ist ja dann nur aus meiner Perspektive.
Na klar,
dann würde man da jetzt Sebi, Tessi, Felix, Kenny fragen, dann die könnten mir da mit Sicherheit nochmal andere Sachen zu sagen. Aber mir ging es zumindest am Anfang schon eher so, wir sind da so ein bisschen außen vor. Aber ich glaube, so geht's vielen Bands am Anfang erstmal, wenn man neu irgendwo dazukommt oder erstmal also aus dem Nichts erstmal auftaucht.
Ja.
Und auf einmal haben dich Leute auf dem Schirm. Hat man ja auch daran gesehen, dass die Demo kam ja auch auf dem eigenen Label raus, also auf Sebis Label, was halt das Label war auch ein Mittel zum Zweck, damit die Demo rauskommen kann, so, ne? Weil halt andere Labels zu beschäftigt waren oder keine Kapazitäten hatten, um uns als Band dann noch irgendwie mit zu veröffentlichen. Und allein dadurch ist man schon so ein bisschen für sich, aber auf eine positive Art, fand ich immer. Und je mehr Shows man gespielt hat, desto häufiger hat man dann auch manche Leute wiedergesehen und dann auch Kontakte geknüpft. Also es ging schon relativ flott. Also Sebi hat ja auch vor Slon schon Shows veranstaltet in Trier und kannte einfach auch viele Leute aus der deutschen Hardcore-Szene schon, die ich noch nicht kannte. Und ja, ich war dann eher so, habe mich dann so auf so einer persönlichen Ebene erstmal so als Neuling gefühlt und nicht so als ganze Band dann vielleicht. Oder ich habe mein Neulingsgefühl, mein außenstehender Gefühl so ein bisschen auf die Band projiziert vermutlich.
Wie hast du die Hardcore-Szene erlebt? Als aufgeschlossen und offen oder dass man da schon auch die richtigen Leute kennen muss und gewisse Kleidung tragen muss und dass es nicht so einfach ist, dazu zu gehören?
Ja, die ersten Shows, die waren schon sehr, sehr verhalten. Und natürlich denkt man sich erstmal, das liegt auf jeden Fall daran, dass man hier zu einem gewissen Inner Circle nicht dazugehört. Oder man wird hier jetzt mehr so nur geduldet oder so. Aber ich glaube, da vertut man sich einfach schnell. Ich persönlich bin halt auch erstmal zurückhaltend bei Leuten, die ich nicht kenne. Und ich glaube, so Leute gibt es viele im Hardcore einfach. Und dann verwechselt man das, glaube ich, auch gern mal damit, dass mit so Sachen wie Arroganz oder sowas, was halt aber eigentlich nie der Fall war. Also bei mir, ich wurde da immer eher so positiv bestätigt dann am Ende. Wenn ich dann am Anfang irgendwie bei Personen dachte, hier wird man jetzt belächelt oder sowas, oder ich trage die falschen Klamotten, also ich wurde nie auf meine Klamotten mehr angesprochen. Also klar, ich raff das schon, so Dresscode oder so, oder Sachen, die halt irgendwie einfach gerade modern sind, aber ich habe nie Turnschuhe getragen oder sowas. Also keine Ahnung, ich habe da einfach nicht so viel mit am Huden, das ist mir auch egal.
Du hast nie Turnschuhe getragen?
Also ja, natürlich habe ich auch mal Turnschuhe getragen, aber nicht so jetzt als mein täglicher Schuh oder so.
Was trägst du für Schuhe?
Stiefel oder so Lederschuhe, Kunstlederschuhe meistens. Ja, Stiefel halt eher. Ja, also, ne, aber ihr wisst, was ich meine. So,
na klar, ja.
Weil ihr jetzt so gerade so, du hast die falschen Klamotten an, irgendwie so angesprochen habt. Also, das habe ich jetzt nicht so wirklich erlebt, sondern eher, dass so Leute dann im Einzelkontakt halt einfach verhalten sind und dass so beim nächsten Mal ist man dann aber schon wärmer miteinander und dann braucht es halt einfach ein paar Mal und dann kennt man sich und mag sich und mittlerweile oder. Wir kamen meiner Meinung nach relativ schnell zu dem Punkt, also dass man dann irgendwie viele bekannte Gesichter dann hatte, bei den Slon-Shows, gerade auch bei den Bands, mit denen man dann zusammengespielt hat. Es gibt im Deutsch-Hardcore echt viele Bands, mit denen hat Sloan schon oft zusammen gespielt und dann haben sich da auch so Freundschaften draus entwickelt. Das ging schon schneller, als man denkt.
Welche Bands sind das so, eure Band, Freundschaftsbands?
Die Suspect-Leute auf jeden Fall. Fizz, Echo Chamber, Desire Line auch. Also eigentlich so gut wie alle Bands, die irgendwas über SCTW veröffentlicht haben. Mhm. Und auch sonst über die gängigen Labels hier, Down But Not Out und Collective Memory. Mhm.
Was waren eigentlich so Szene-Anlaufpunkte damals für dich? Also ich meine, du hast ja gesagt, du warst eher zu Hause, aber wenn ihr da zu Hause mal eine Show gespielt habt?
Szene-Anlaufpunkte.
Gab es sowas überhaupt?
Gab es gar nicht so wirklich. Also Koblenz ist, Entschuldigung, ich muss nur kurz mein Ladekabel holen, mein Handy geht gleich leer, deswegen ist es gerade nochmal dunkel, nicht wundern. Also Szene ist für mich ein Begriff, über den ich gar nicht so viel sagen kann. Mhm. Also ne, man bezeichnet es ja schon schnell als Szene, wenn sich irgendwie drei Punker zusammentreffen, um irgendwie miteinander an der Tankstelle Bier zu trinken. Ja, aber also mit Szene habe ich eigentlich nicht so viel am Hut. In Koblenz gibt es ein paar Läden, wo dann hier und da mal auch so Punk- und Hardcore-Konzerte stattgefunden haben und dann man da auch immer wieder mal dieselben Leute gesehen. Aber Szene ist, also wirklich, sorry, wenn ich jetzt mich nur wiederholen kann, aber ist so ein Begriff, da kann ich einfach gar nicht so viel zu sagen, ehrlich gesagt.
Ja.
Interessant.
Ja, finde ich auch interessant. Wie hat sich denn die Aktivitäten, also wie haben sich die Shows entwickelt? Ich unterstelle, ihr habt erstmal so im lokalen Umfeld gespielt. Habt ihr dann so Weekender mal weitere Entfernungen, also weitere Orte angefahren oder wie ist das gelaufen? Warte mal so richtig auf Tour, sagen wir mal irgendwie eine Woche oder sowas?
Also mit Sloan hatten wir noch keine Tour tatsächlich, nee. Weekender, der erste Weekender war, glaube ich, 2019 auch schon. Aber, nee, wobei, das verwechsel ich gerade. Sorry, jetzt habe ich total den Faden verloren. Entschuldigung, kannst du die Frage mal wiederholen?
Mit dem Touren oder Weekender spielen? Also wie haben sich eure Live-Aktivitäten so entwickelt? Ich unterstelle, dass ihr am Anfang erstmal nur lokal gespielt habt und dann ging es ja irgendwann mal, keine Ahnung, nach Freiburg oder Köln oder wo auch immer.
Das ging eigentlich über Sebis Kontakte, muss ich, glaube ich, mal so runterbrechen. Dadurch, dass Sebi einfach schon früh total viel auf Konzerte gefahren ist, hat er einfach ganz viele Leute kennengelernt. Der ist teilweise, um eine Band zu sehen, irgendwie hat er sich alleine 3 Stunden ins Auto gesetzt von Trier aus und ist bis sonst wohin geguckt und mitten in der Nacht wieder zurück unter der Woche. Also der hat da total viel reingesteckt und dadurch einfach ganz viele Leute kennengelernt, die in Bands spielen, die Konzerte machen und hat dann da einfach so immer so seine Kontakte spielen lassen.
Mhm. Und was war das Weiteste, wo ihr jetzt bisher so gespielt habt?
In Wien war das Weiteste. Mhm. Das war auch 2019, ja.
Wie seid ihr, also ich meine, euer Bandleben war jetzt ja auch einen großen Teil, sagen wir mal, von Corona geprägt. Was ist in der Zeit passiert?
Oh, also erstmal zu Beginn der Pandemie nicht so viel, ehrlich gesagt. Gab es ja auch Kontaktbeschränkungen und so. Mhm. Man hat sich halt viel versucht auszutauschen übers Internet. Sebi hat, glaube ich, schon noch viel geschrieben zu Hause, so an der Gitarre und hat auch viele Ideen für Songs, die am Ende auch auf der Platte gelandet sind. Aber Wir haben irgendwann den Proberaum in Trier aufgegeben und hatten dann zwischenzeitlich mal in Koblenz auch mal geprobt. Oft auch mal nur zu zweit, Sebi und ich, um halt einfach mal so ein bisschen zu schreiben, so wie zu der Zeit von der Demo. Und im Jutz Mannheim haben wir auch eine Zeit lang mal geprobt, weil Tessi und Julius, der zwischenzeitlich bei uns Schlagzeug gespielt hat für eine Zeit, die haben beide in Mannheim gewohnt.
Was ist das für eine Entfernung?
Von Koblenz bis nach Mannheim, eine Stunde 40 ungefähr.
Ganz schöne Strecke, ne?
Ja.
Wartest du da zu der Zeit auch noch Schichtdienst und musstest dann immer, ja, Wahnsinn. Das ist aber ein ganz schöner Einsatz.
Ja, war anstrengend, aber dafür gab es halt teilweise wirklich Proben, wo man dann so geflügelt nach Hause gefahren ist und total euphorisch, weil man halt irgendwie so gerade das Gefühl hatte, wir haben jetzt irgendwie so einen total coolen Song zusammengeschustert. Mhm. Klar gab es auch manchmal Proben, da ist man dann total desillusioniert nach Hause gefahren. Also gab es solches und solches, aber wenn man, also von nichts kommt nichts.
Ja.
Sozusagen, die anderen sind ja auch ein Stück gefahren. Also es waren jetzt, Sebi musste auch immer Auto fahren, ich war jetzt nicht der Einzige.
Mhm. Wie ist es jetzt dann zur nächsten Band eigentlich gekommen? Also irgendwann hast du dich ja dann doch wieder entschlossen, was anderes zu machen und nicht zu singen, oder?
Also bei Wedding Songs singe ich auch, bei Jekyska spiele ich Schlagzeug, stimmt, aber Jekyska gibt es auch noch nicht so lange. Also Wedding Songs kam vorher. Jekyska war unser Sänger Paul, den kannte ich so lose über andere Bekannte. Der hat mal einen Konzertflyer für eine Wedding Songs Show gemacht. Und während wir dann da so hin und her geschrieben haben, hat er mich irgendwann mal gefragt, ob ich nicht zufällig Bass spiele. Er wäre gerade dabei, eine neue Band auf die Beine zu stellen. Und dann habe ich gesagt, nee, aber Schlagzeug spiele ich, aber Schlagzeug suchen wir auch noch. Lass doch demnächst mal zum Proben treffen. Da kannten wir uns halt kaum. Und haben uns dann zu dritt getroffen, noch mit Timo, dem Gitarristen zusammen. Und haben dann so die ersten Songs geschrieben.
Das war in Koblenz jetzt, ne?
Das war in Karlsruhe.
Also in Karlsruhe schon. Eine
Karlsruher Band. Ich wusste jetzt nicht, ob ihr chronologisch vorgehen wollt, aber ihr existiert.
Also, jetzt sind wir bei Jekyska und dann müssen wir zurück chronologisch halt zurückspringen.
Wir können doch direkt nochmal zurückgehen.
Ja, dann gehen wir jetzt zurück, sonst kriege ich das nicht im Kopf nicht richtig zusammen. Wedding Songs. Wie ist es da? Die kommen aus Koblenz.
Genau.
Das bist nur du mit noch einem anderen. Ihr seid nur ein Duo, richtig?
Also ja, außer live. Live haben wir Unterstützung noch für die anderen Instrumente.
Ja.
Aber im Prinzip sind eigentlich nur, also feste Mitglieder, Dominik und ich.
Mhm.
Und Dominik ist jemand, den habe ich aber auch so über die deutsche Hardcore-Szene kennengelernt, weil Dominik spielt noch Bass in der Hardcore-Band Exposure, heißen die. Und als ich dann nach Koblenz gezogen bin, haben wir uns irgendwie näher kennengelernt. Wir kannten uns so flüchtig vom Sehen, weil wir mit Exposure, mit Slon irgendwie mal auch zusammen eine Show hatten und haben uns dann irgendwie angefreundet, relativ schnell, nachdem ich nach Koblenz gezogen bin. Und dann kam irgendwann auch die Idee, eine Band einfach zusammen zu gründen, weil das war kurz vor der Pandemie, also es war jetzt keine Pandemie-Band. Aber ich glaube, bei Exposure war halt zu dem Zeitpunkt nicht ganz so viel los. Und bei Slon auch nicht und irgendwie wir mochten uns einfach und dachten, wäre doch jetzt auch so irgendwie sinnvoll, Musik miteinander zu machen und haben uns dann relativ schnell auch drauf geeinigt, einfach mal kein Hardcore. Das war so das Einzige, was wir uns so als Überschrift, wo wir uns so drauf festgelegt haben, weil mit Hardcore waren wir halt schon bedient mit unseren anderen Bands und die Schnittmenge von den Sachen, die wir beide gut finden, außerhalb vom Hardcore, die ist relativ groß bei Dominik und mir. Und deswegen, da kam dann halt dieser Sound bei raus, wo man nicht so richtig weiß, ob das jetzt Country ist oder Cowpunk oder
Wo kam eigentlich diese Bezeichnung Cowpostpunk her?
Also, Cowpunk, das ist das schon, das ist doch eine offizielle Kategorie.
Ja, wollte ich gerade sagen. Cowpunk ist schon so ein Begriff. Also, ja. Den haben wir eigentlich, ihr habt das wahrscheinlich von der Bandcamp-Seite, gell?
Ich weiß nicht, woher ich es habe.
Also wir haben den schon eher so aus Spaß benutzt, weil ich alles, was man so unter Cowpunk raushört, das klingt schon fast so ein bisschen Rockabilly-mäßig. Und ja, das ist ja eine Richtung, da wollten, also in die gehen wir ja gar nicht. Also, nee. Also Country auf jeden Fall. Ich meine, ja. Ne, so Country und Postpunk irgendwo zu mischen, zu unterschiedlichen Teilen, das haben wir ja nicht erfunden. Also das ist ja, hier Christopher, du hast ja auch schon von Gun Club gesprochen, ne, oder Roland S. Howard, der hat es ja auch schon in dem Ansatz gemacht. Und das waren auch so Interpreten, wo wir uns auf jeden Fall die Hand geben konnten. Und dann hat Dominik relativ schnell so erste Demos geschrieben an der Gitarre, also so nur reine Gitarre. Und die klang schon sehr nach The Gun Club. Dann haben wir da so ein bisschen dran rumgewerkelt.
Ich finde es ja schon faszinierend, dass so junge Typen wie ihr überhaupt The Gun Club kennt. Ich glaube, die Band ist zum ersten Mal in ich weiß nicht, welche Folge das jetzt ist, sicher über 190. Ich finde die großartig, aber ich glaube, die ist noch nie erwähnt worden. Von keinem, nein.
Okay. Ja, verrückt. Ja, wie ich über die irgendwann mal gestolpert bin, kann ich auch nicht mehr genau sagen. Also ich denke, die sind irgendwie alle so ein bisschen in so einen Pool zu werfen mit so Nick Cave. Ich finde, man kommt ja oft von, wenn du einen Interpreten gut findest, kommst du ja oft dadurch schon zu anderen Interpreten. Die musst du ja nicht mal unbedingt jemand empfehlen oder so. Da musst du nicht mal unbedingt so krass auf die Suche gehen. Und irgendwie, woher Domi die ganzen Sachen kennt, kann ich jetzt aber auch nicht sagen.
Er hat bestimmt eine Plattensammlung, oder?
Ja.
Ja, aber The Gun Club ist ja, ich finde ja auch, das hatten wir auch vorher schon ganz kurz drüber ausgetauscht, ich finde ja, das Miami-Album ist einfach ein wahnsinnig gutes Album.
Ja, total.
Und auch sehr unique irgendwie. Es gibt wenig Alben so wie heißt das andere große? Heißt das Las Vegas oder so, das andere große? Das sind, glaube ich, die Flagship-Alben von The Gun Club, oder?
Aber hörst du auch abseits davon tatsächlich so Country, sowas wie Towns Van Zandt oder so? Ja,
auf jeden Fall. Dominik auch. Towns Van Zandt, Roger Miller. Mhm. Jerry Lee Lewis mag ich auch.
Dolly Parton.
Ja, da bin ich nicht so reingekommen aus irgendeinem Grund. Es gibt ja auch schon so ein paar aktuelle Leute, die so Sachen auch immer noch machen.
Du meinst jetzt Beyoncé mit ihrem Country-Album?
Genau.
Sabrina Carpenter.
Nee, aber so
Lost. Oder Taylor Swift.
Zum Beispiel.
Moment, was war das gerade? Was zum Beispiel?
Lost Dog Street Band zum Beispiel.
Die kenne ich gar nicht.
Also die kenne ich auch durch meine Freundin, die ist da sogar noch ein bisschen versierter als ich drin. Aber ja, ich höre schon auch lieber eher so die alten Sachen. Habe ich mich noch nicht komplett dran abgearbeitet, irgendwie an alter Musik.
Wusstest du denn eigentlich, dass der Jeffrey Lee Pierce oder wie er hieß, der Sänger von Gun Club, dass der der Leiter des offiziellen Blondie-Fanclubs war?
Echt? Nee.
Ja.
Okay.
Und ich glaube, der war auch immer so heimlich so ein bisschen in Debbie Harry verliebt, aber konnte nie so richtig gegen Chris Steen, mit dem sie, glaube ich, verlobt war, konnte nie so richtig gegen anstinken.
Schade.
Ja.
Ein gutes Paar geworden, bestimmt.
Wie seid ihr denn mit dieser Band, mit diesem, wie ich finde, für die Zeit relativ ungewöhnlichem Sound, wie seid ihr da in die Öffentlichkeit gegangen und was für Reaktionen hat das ausgelöst?
Wir haben halt über die Corona-Zeit schon viel im Proberaum in Koblenz uns einfach zu zweit getroffen und Songs geschrieben. Und dann irgendwann uns mal gedacht, jetzt nehmen wir einfach mal was auf. Ohne zu wissen, spielt man damit überhaupt mal ein Konzert oder ist es danach auch schon wieder rum damit? Wir haben uns eigentlich wirklich nur darauf konzentriert, das macht jetzt gerade so, wie es jetzt ist, macht Spaß und ist cool. Und da haben wir jetzt gerade Bock drauf. Jetzt nehmen wir aber mal ein paar Lieder auf. Und für den Sound dachten wir uns auf jeden Fall, wäre schon okay, jetzt nicht mit einem Raum Mikro im Proberaum aufnehmen, sondern da fragen wir mal wen, der sich damit auskennt. Und dann sind wir nach Hannover zu David Deutsch gefahren, zu dem ins 1408 Studio. Da haben viele Bands schon aufgenommen, viele Bands vor uns. Und Dominik hat da auch mit Exposure eine LP aufgenommen. Und da haben wir dann eine Demo aufgenommen mit drei Songs, glaube ich. Drei Songs waren da drauf. Und die dann einfach mal uns direkt eine Instagram-Seite angelegt, wie man das so macht. Mhm. Auf Spotify hochgeladen und dann ja, mal gucken. Also gar nicht mal so Reaktionen abgewartet, sondern war uns eigentlich relativ, was da jetzt bei rumkommt. Einfach haben das einfach mehr so für uns dann aufgenommen. Hat halt Spaß gemacht. Und dadurch, dass wir halt beide ne, so im Hardcore halt auch irgendwie zu tun haben, kamen da schon relativ viele Rückmeldungen und erstaunlicherweise viele positive und haben dann danach für ein Album Songs geschrieben, beziehungsweise vieles, was wir davor zu der Demo-Zeit auch schon geschrieben haben, nochmal aufgegriffen, ausgearbeitet und dann bei David über viele Wochenenden diese 8 Lieder aufgenommen und die dann über Selis Label STTW 2022 rausgebracht. Ich glaube 2022. Tut mir leid.
Irgendwo stand, glaube ich, die einzige Band auf STTW, bei der nicht geschrien wird.
Ja, das stimmt, glaube ich. Ich glaube, da sind wir immer noch Rekordhalter drin.
Und danach habt ihr dann ja auch angefangen, oder irgendwann habt ihr angefangen, auch richtig live zu spielen.
Ja.
Was für ein Publikum habt ihr?
Das ist wirklich schwer einzuschätzen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Leute nur wegen uns kommen. Also die kommen vielleicht unter anderem wegen uns, aber mit Sicherheit nicht nur wegen uns, sondern dann eher wegen den Bands, mit denen man dann zusammenspielt. Und es sind schon, also hängt ja natürlich auch davon ab, wo man spielt, aber wenn man jetzt nicht gerade in Tür spielt zum Beispiel, dann sind es halt eigentlich eher so Freunde, Bekannte und Leute aus dem Hardcore auch oft. Also ich sehe also bei jeder Wedding Songs Show halt Leute aus dem Hardcore, also Leute getroffen, die ich so aus dem Hardcore kenne, die es dann aber auch irgendwie cool fanden, was mich natürlich total freut. Aber ist halt auch die Frage, ob die dann so aus Solidaritätsgründen kommen oder ob sie die Musik wirklich gut finden.
Wie ist es für dich da eigentlich auch zu singen und nicht zu schreien?
Boah, immer noch ziemlich befremdlich auf jeden Fall. Also ich finde auch so die Gesangsperformance ist so in der Retro-Perspektive durchaus kritisch zu betrachten. Also man merkt,
auf den Aufnahmen oder meinst du jetzt eher live?
Auf den Aufnahmen auch. Also auf der Hard to Find, so heißt dieses Album ja, was wir auf Tape rausgebracht haben. Ich finde, da man hört einfach total, dass meine ersten Versuche sind, einfach mal nicht zu schreien und zu singen. Und man hat dann natürlich direkt automatisch auch schon so im Kopf, wie man gerne klingen möchte oder wo man hin will mit der Stimme. Und ich bin da auch total schnell an meine Grenzen geraten. Also ich habe da gar kein wirkliches Talent auch für und musste mich da erstmal so ein bisschen zurechtfinden. Was kriegt meine Stimme hin, ohne dass sie abkackt? Oder welche Gesangsmelodien legen wir uns jetzt zurecht, damit ich so halbwegs die Töne treffe? Und wir schreiben gerade, beziehungsweise wir sind gerade ein zweites Album am Aufnehmen, mitten im Prozess. Und da ist auf jeden Fall alles schon ein Ticken entspannter. Also ich habe da jetzt schon gelernt, wie ich mit meiner Stimme umzugehen habe, aber so auf den zwei Releases, die es jetzt noch zu hören gibt im Moment, die ich finde, man hört total raus, auch die Unsicherheit, die da noch so mitschwingt. Aber Wir waren halt nur zu zweit. Wir nehmen die Sachen halt auch nur zu zweit auf. Domi spielt Gitarre, Bass, Pedal Steel, Synthesizer, alles Mögliche ein. Und ich mache halt dann Gesang und Schlagzeug. Und man hört halt einfach, wie unsicher ich da noch bin. Oder dann
das aber da bist du jetzt... Ich finde, du bist jetzt ein bisschen zu selbstkritisch. Ich finde, das klingt sehr, das kann man sehr gut hören. Und das klingt nicht nach etwas, was ihr mal eben so selber zusammengeschustert habt. Also.
Es freut mich aber, dass du das.
Nee, das muss jetzt auch wirklich nochmal für die HörerInnen so gerade gerückt werden. Also ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, da reinzuhören. Mhm. Ich finde, das macht es. Gerade wenn man mit dem Sound vielleicht noch gar nicht so vertraut ist, dieses, ich finde, es sind ja mehr so Western-Elemente, würde ich ja sagen, und nicht Country.
Oder so Amerikaner.
Amerikaner auch sowas, ja. Und hat ja auch viel dieses Dunkle, und da hört man natürlich auch dann deine Nick Cave, das hört man dann natürlich auch so ein bisschen raus. Texte habe ich jetzt nicht gelesen, sondern nur so mitgehört, und auch da gibt es sicherlich so Anleihen, was die Themen anbelangt. Aber ich finde das, ich habe das mit großer Freude mehrfach gehört und bin gespannt, wenn es da jetzt noch mehr Alben gibt.
Aber habe ich das gerade richtig gehört? Ihr nehmt so in Etappen auf?
Ja.
Also nicht ein Wochenende oder drei Tage am Stück, sondern immer mal wieder ein bisschen?
Also immer mal über ein ganzes Wochenende, aber wir müssen uns das halt einfach auf mehrere Wochenenden aufteilen. Weil wir alle Vollzeit arbeiten gehen und uns jetzt nicht für zwei Wochen im Studio irgendwie einmieten können, und irgendwie ist das so unser Way to go, dann am quasi zweiten oder dritten oder vierten Wochenende so nochmal eine Bestandsaufnahme zu machen und zu gucken, wo kann man da jetzt noch weiter feilen oder geht man jetzt zum nächsten Song. Da tut halt auch so ganz viele Ideen dann noch mit reinfließen lassen. Also ja. Der Demo jetzt noch nicht, aber auf der Hard to Find danach, da sind so viele Songs, wo halt irgendwie spontan, also Songs, die eigentlich schon fertig waren, wo dann spontan noch Ideen für irgendeine Synthesizer-Spur oder so kamen oder für irgendein Percussion im Hintergrund oder so. Und würde man das jetzt anders machen, dann würden uns da, glaube ich, auch Sachen untergehen bei.
Ja, weil ich mir vorstelle, die meisten Bands machen das ja so, die gehen drei Tage ins Studio und nehmen die Songs auf, und dann ist die Aufnahme abgeschlossen fürs Album. Ne? Ich war jetzt gerade auch mit meiner Band drei Tage im Studio. Wenn man immer wieder so eine Unterbrechung hat, ist ja das Setting auch ein anderes. Das heißt, die Songs an sich sind sehr heterogen vom Sound, oder? Und nicht so homogen, weil dann ist das Schlagzeugmikrofon woanders und dann steht man anders im Raum zum Mikro und keine Ahnung. Also ich stelle mir das herausfordernd vor, das so in Etappen zu machen.
Ja, ist es auch, aber ich denke, mit dem technischen Know-how kriegt man das bestimmt auch irgendwie hin, dass das Schlagzeug immer gleich klingt. Aber natürlich guckt man auch schon so, dass man versucht, lass mal jetzt alle Schlagzeugspuren aufnehmen. Mhm. Dann gehen wir zur Gitarre, dann machen wir dieses und so weiter.
Ja, achso, das macht ihr dann schon so. Ja. Nicht Song für Song oder so. Oder drei Songs, nächstes Wochenende drei Songs. Nee,
schon mehr so Spur nach Spur sozusagen.
Mhm. Ja, interessant. Und dann kam Jack Hüsker irgendwann. Genau. Ist das eigentlich eine Antwort auf Hüsker Dü?
Genau.
Das habe ich nämlich Christopher heute am Telefon gesagt, dass ich das vermute.
Hast du das gestern gesagt?
Oder gestern. Wir haben so oft telefoniert und über diese Folge gesprochen, uns ausgetauscht. Ja, erzähl doch mal. Psychedelic Space Noise Punk. Black Metal fehlt, finde ich, noch, oder? Black Metal.
Black Metal ist da mit Sicherheit auch irgendwie ein Begriff, der da noch fehlt. Ja, also ich habe ja vorhin schon mal ein bisschen angefangen. Also alles ist auf dem Mist von Paul, dem Sänger, gewachsen. Ich glaube, Jack Hüsker ist eine Nachfolgeband von einer Band, in der er vorher gespielt hat, wo aber alles so ein bisschen auseinandergegangen ist mit der Zeit. Da war aber auf jeden Fall der Sound schon, glaube ich, relativ ähnlich zu Jack Hüsker jetzt. Und ja, wie gesagt, die haben mich gefragt, Paul hat mich gefragt. Und nach der ersten Probe war irgendwie relativ klar, ja, wir haben da jetzt irgendwie Bock drauf und machen das jetzt erstmal zu dritt. Und haben dann mit 2 Gitarren, Schlagzeug und Gesang auch eine Show gespielt. Also Paul singt und spielt Gitarre, Timo spielt Gitarre und ich spiele Schlagzeug. Und bei der ersten Probe hatte Paul auch schon relativ viele Songideen und ist ja auch einfach Gitarrenmusik. Das heißt, die Gitarre gibt halt auch die Richtung vor und dadurch halt auch diese ganzen Schlagwörter wie Psychedelic, Black Metal, Jungle Bass, Punk Rap, keine Ahnung. lass mich mal kurz überlegen, seit einer gewissen Zeit ist auch noch Marvin am Bass dabei. Also sind wir zu viert mittlerweile.
Mhm. Vielleicht, ich habe die ganze Zeit, kann man das für die ZuhörerInnen ein bisschen besser beschreiben? Also ich finde, das ist ein wahnsinniges Biest, diese Band, weil es so unterschiedlich krasse Dinge da so drin sind. Ich höre da tatsächlich manchmal, und auch die Stücke unterscheiden sich, wie ich finde, stark. Zum Teil höre ich da tatsächlich auch so ein bisschen Hüsker Dü raus. Ich weiß nicht, ob das so. Aber dann kommen auch diese Spacigen, das ist wie so eine Punk-Version von Pink Floyd dann irgendwie auch so. So ein bisschen abgefahren. Ich überlege die ganze Zeit, es gibt so eine Band aus Arizona, die hat auch so einen spacigen Sound gehabt und die gibt's, glaube ich, nicht mehr. Aber mir fällt der Name gerade nicht ein. Ist egal, vielleicht fällt er mir später noch ein. Habt ihr euch jemals darüber Gedanken gemacht, diesen, oder soll der Sound so breit sein?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich finde es, ich glaube, wir alle finden es schon spannend, dass man nicht unbedingt jeden Song mit einem anderen Song vom Album so gegenüberstellen kann. Dass der Sound da schon teilweise variiert. Ich finde so auf diesem Album, auf Spotify, der Opener, der ist total hardcore-lastig. Hat auch so einen stampfenden Beat schon und mit dieser flotten Gitarrenmelodie. Und ich glaube, dieser Mischmasch, der kommt tatsächlich auch von den Einflüssen einfach. So, ich weiß, Paul ist riesen OCs-Fan und die haben da, glaube ich, voll in total beeinflusst. Und ich weiß, die Sachen, die Timo an der Gitarre schreibt, die sind alle so ein bisschen Oi-lastiger und beide hören auch total viel Black Metal. Ich kenne, glaube ich, eine Black Metal Band mit Namen, ich habe da überhaupt keine Ahnung von, und ich habe dann halt freie Hand, weil ich dann da auf dem Schlagzeug spiele. Also jeder macht so ein bisschen, was er will, und irgendwo treffen wir uns dann halt, aber wir treffen uns bei jedem Song an einer anderen Stelle. Und dadurch kommt, glaube ich, so ein Mischmasch-Sound da irgendwie durch.
Und wie reagiert das Publikum da drauf?
Den gefällt es ganz gut. Also ist halt, finde ich, doch ziemlich tanzbare Musik. Ne? Also wir müssen jetzt nicht unbedingt wir finden ja in keinem Hardcore-Kontext statt, wo halt so richtig heftig gemoscht wird oder so. Da gibt es keine Two-Step-Parts drin, also keine kalkulierten jedenfalls. Mhm. Also da können sich halt irgendwelche besoffenen Punker die Köpfe einhauen. Man kann aber auch einfach mit den Händen in den Hosentaschen am Rand stehen. Ich finde, das bei der Musik ist da alles in Ordnung. Also ist ja generell alles in Ordnung, ja. Aber da gibt es halt einfach noch weniger Regeln.
Ja. Was hörst du eigentlich gerade aktuell für Musik? Hast du da gerade irgendwas für dich entdeckt?
Neu entdeckt? Müsste ich mal kurz überlegen.
Ja, es kann auch was Altes sein, ne? Was du jetzt für dich neu entdeckt hast.
Ja.
Lass mich mal kurz überlegen. Es gibt so eine, vor einer Zeit hat mir ein Bekannter eine Band aus Berlin empfohlen, die, ich weiß nicht, wie die ausgesprochen werden, aber die werden NOJ geschrieben. Notch oder so vielleicht.
N-O-J?
N-O-J. Die haben ein Album, das heißt Waxing Moon. Das höre ich in der letzten Zeit ziemlich oft. Das gefällt mir richtig gut. Und ansonsten bin ich im Moment, höre ich viel Peter Prötzmann und
Bohren. Jazz?
Ja, Jazz. Und,
sehr gut.
Bohren und der Club of Gore höre ich auch viel wieder.
Das finde ich auch sehr gut.
Ja, das ist auch so eine Band, da kommt man irgendwie immer wieder hin, zurück. Mhm. Also ist natürlich auch so Stimmungssache. Und letztes Jahr kam von The Drin aus den USA ein Album raus, das heißt Elude the Torch. Das höre ich auch noch relativ viel in der letzten Zeit.
Ja, interessant.
Torch. Mhm.
Gibt es so eine Band, die du gerne nochmal machen würdest? Oder irgendwie was du gerne nochmal ausprobieren würdest musikalisch?
Ich würde mal gerne so richtig, richtig experimentell Musik machen. Am liebsten mit einer oder zwei weiteren Personen in einem Raum voll mit Instrumenten, wo aber keiner so richtig weiß, wie die Instrumente gespielt werden. Und dann einfach mal nur ausprobieren. Also vielleicht, weil ich in der letzten Zeit so viel Peter Prötzmann höre, der wusste selbstverständlich, wie er seine Instrumente spielt, aber da war ja auch Improvisation ein großes Thema und vielleicht kommt es daher, aber das fände ich auf jeden Fall mal spannend, mal so ohne irgendeinen vorgegebenen Rahmen mal so Musik zu machen, auch so überhaupt gar nicht drüber sprechen, was wollen wir überhaupt machen, in welche Richtung soll es denn jetzt gehen, so am besten ich setze mich an eine Gitarre, obwohl ich keine Gitarre spielen kann oder hänge mir ein Saxophon über und jemand anders setzt sich ans Schlagzeug, der noch nie Schlagzeug gespielt hat, das fände ich mal interessant zu gucken, was dabei rauskommt.
Mhm. Wäre eigentlich für dich die Vorstellung, irgendwann auch mal mit der Musik deinen Lebensunterhalt zu verdienen, wäre das eine Option oder ein Wunsch?
Also ein Wunsch auf keinen Fall. Also eine Option glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Dafür ist die Musik ja auch irgendwie zu nischig. Ich würde mir eher wünschen, ich würde in meinem Job mehr Geld verdienen, damit ich meine Arbeitszeit reduzieren kann, um mehr Zeit zu haben in der Woche, um aktiv Musik zu machen. Aber dass die Musik Geld abwirft, habe ich auf jeden Fall gar keinen Ansporn. Also mache ich mir auch gar keine Gedanken drüber, weil ich einfach nicht davon ausgehe, dass der Tag kommt, brauche ich, glaube ich, schon nicht. Vielleicht ist es auch okay, so eine Trennlinie zu haben zwischen da gehe ich jetzt wirklich nur zur Arbeit, ich habe auch niemanden auf der Arbeit, mit dem ich über Musik rede. Mhm. Da ist niemand, der in irgendeiner Art von Subkultur unterwegs ist und sobald ich dann Feierabend habe, habe ich den Rest von meinem Leben hier halt und das Punk und Hardcore und alles, was dazugehört, füllt halt mein Leben halt schon ziemlich aus. So.
Ja. Wie ist es eigentlich, deine Eltern, wissen die von deinen Bands und verfolgen das auch? Oder?
Nein, das hat er ganz geheim gehalten. der hat kein Wort drüber verloren, glaube ich.
Naja, also ich bin mir relativ sicher, dass meine Eltern irgendwie mitgekriegt haben, dass in dem Raum neben meinem Kinderzimmer ein Schlagzeug steht. Ich glaube, irgendwie. Aber also aktiv verfolgen tun die es, glaube ich.
Das ist aber nur an dem einen Tag, als du vergessen hast, den Schlüssel abzuziehen.
Ja, genau. Und dann war auch alles verstellt irgendwie und verrückt. Wahrscheinlich hat mein Vater dann heimlich Schlagzeug gespielt. Also die wissen auf jeden Fall, dass ich Musik mache, auch in mehreren Bands. Aber die haben das jetzt, glaube ich, nicht so auf dem Schirm, dass sie sich das zu Hause anhören. Die können mit der Musik auch nichts anfangen.
Hast du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern?
Ja.
Auch wenn die sowas, was dir sehr viel bedeutet, überhaupt nicht verstehen können und du das auch nicht mit denen teilst?
Die verstehen können das, denke ich schon. Aber die müssen das, glaube ich, nicht miteinander teilen, damit die es verstehen können. Mhm. Also ich glaube, das ist schon okay, dass ich da in dem Punk-Hardcore-Kontext so für mich, also jetzt nur in Bezug auf meine Eltern, für mich existiere. Mhm. Und also wenn meine Eltern mitbekommen, oh, du hattest da letztens ein Konzert. Wir waren letztes Jahr mit Wedding Songs, waren wir auf einer 10-tägigen Tour mit Desireline aus, mhm, aus Münster. Da haben meine Eltern auch schon mal, das habe ich denen auch erzählt, und dann waren die auch interessiert und haben gefragt. Aber ansonsten, die fragen halt in dem Rahmen, wie man halt fragt, wenn man sich die Sachen aber trotzdem nicht daheim anhört. Und das ist aber auch vollkommen in Ordnung für mich.
Und dein Bruder, ist der dabei, wenn du spielst?
Ja, wenn es halt logistisch möglich ist, dann schon. Der war schon auf mehreren Slon-Konzerten, der war auch schon auf Wedding Songs-Konzerten. Ja, der kommt.
Wie kam es eigentlich, dass du nach Karlsruhe umgezogen bist?
Ich bin zu meiner Freundin gezogen, die kommt von hier.
Aha. Genau, ah, okay.
Wo hast du die kennengelernt?
das ist ganz unspektakulär, einfach über gemeinsame Bekannte, die hat auch Berührungspunkte mit der deutschen Hardcore-Szene gehabt und irgendwie über Konzerte kennengelernt.
Mhm. Aber du bist ja schon auch sehr tätowiert, oder?
Ja, bin schon noch tätowiert auch.
Ja.
Darüber hinaus.
Und auch immer noch weiterhin, also du bist sozusagen immer noch dabei, dich weiter tätowieren zu lassen, oder ist das in der Vergangenheit?
Also ich weiß nicht, ich plane das nicht so im Voraus schon. Also ich habe da jetzt nicht so ein Bild vor mir, wie ich gerne aussehen würde, bis ich den Punkt erreicht habe oder so. Das oft waren die Tätowierungen auch so spontane Sachen oder nicht lang durchdachte Sachen, weshalb manche Sachen auch schon wieder übertätowiert sind. Aber ich war jetzt länger nicht mehr beim Tätowieren. Ich glaube, vor einem Jahr das letzte Mal. Also mal schauen. Ich schließe nichts aus, aber ich habe im Moment jetzt auch nichts im Kopf oder so. Keine anstehenden Termine, kein gar nichts.
Klo, du hast das richtig immer so als Plan, oder? Bei dir, du hast doch schon immer das nächste Tattoo geplant, oder?
Also im Moment ist tatsächlich...
Oder ist bei dir auch nicht, Pause?
Ich habe Pause gemacht, weil ich hatte irgendwann so einen Termin, aber dann war ich krank und dann habe ich das noch nicht wieder den Ball nicht wieder aufgenommen. Aber ist dir da so eine gewisse Ästhetik wichtig, was deinen Körper angeht, oder ist es auch einfach so, was dir in den Sinn kommt und du entscheidest das genauso schnell, wie du vorhin am Anfang der Folge entschieden hast, dass du lieber zweimal um die Welt reist, als doppelt so alt zu werden?
Also ich glaube, als ich angefangen habe, mich tätowieren zu lassen, da war ich dann schon auch so ein bisschen mitgeprägt davon, wie halt andere tätowierte Leute aussahen, auch so dieses mit diesen traditionellen Motiven, Oldschool-Kram und so, aber mittlerweile ist da nichts mehr wirklich durchdacht. Also gibt auf jeden Fall Tattoos, zu denen könnte man auch was erzählen, aber vieles ist wirklich eher so einfach eine schnelle Entscheidung und sieht schön aus. Und aber ich glaube, wenn ich jetzt gar keine Tattoos hätte, dann würde ich jetzt auch mir keins machen lassen. Ich finde es schon, so wie ich vorhin über meinen Bruder gesprochen habe, schon mittlerweile interessanter, wenn man einer Person halt so Subkultur überhaupt nicht ansieht, so von außen. Ich finde das irgendwie viel spannender, wenn man so Sachen erst so auf den zweiten Blick irgendwie rausbekommt. Und deswegen finde ich auch so auffällige Kleidung an mir selber jetzt auch einfach nicht mehr so. Und bei Tattoos sehe ich das mittlerweile genauso. Also jetzt ist der Zug halt abgefahren, ja, jetzt die Arme halt bald voll und so weiter, aber... Also
und die Hände, ne? Aber der Hals nicht, oder?
Hals nicht, nee, der Hals ist noch, der bleibt auch.
Auch, ja. Auch keine Träne, keine Nassträne oder so.
Ich habe auch schon noch viele freie Stellen, so, aber so, wenn da jetzt noch gar nichts wäre, dann würde ich auch drauf scheißen und mich da auch gar nicht unter Druck setzen, sondern einfach denken, wenn man mir halt gewisse Sachen nicht ansieht, dann habe ich es halt für mich immer noch, trage es halt mit mir rum.
Begegnest du anderen Menschen auch genauso aufgeschlossen, ohne quasi die zu dekodieren, sind die ähnlich drauf wie ich?
Kommt auf den Kontext drauf an, würde ich mal sagen. Also aufgeschlossen kann ich jetzt nicht sagen, weil ich schon so bei neue Leute kennenlernen und vor allem auch so in Menschengruppen auch mich gerne an den Rand stelle. Ich brauche da schon lange, um aufzutauen und so, aber ich scanne jetzt auch nicht die Klamotten von meinem Gegenüber zum Beispiel. Also ich finde es zum Beispiel cool, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der auf den ersten Blick total unscheinbar aussieht, und dann sehe ich so ein Button am Pulli von einstürzenden Neubauten oder so, nämlich, oh, Moment mal, so, und dann hat man dann irgendwie doch nochmal Möglichkeit, nochmal nachzufragen oder so, aber ansonsten, dafür muss ich mich ja auch erstmal
auf den einlassen und so ein bisschen ankommen und so.
Genau, mit der Person auch richtig unterhalten und so, aber ansonsten ist mir so, wie Leute jetzt, falls das jetzt deine Frage auch wirklich beantwortet, wie Leute jetzt aussehen oder wie jetzt irgendjemand rumläuft, ist interessiert mich eigentlich überhaupt nicht.
Ich finde das super spannend. Du wirkst eigentlich, wenn du so über dich sprichst und deine Persönlichkeit so reflektierst, sehr introvertiert. Und gleichzeitig stehst du halt mit 3 Bands auf der Bühne. Mhm. Kannst du das irgendwie erklären?
Das ist vielleicht doch eine gute Desensibilisierungstherapie, so aus sich rauszukommen. Also ich glaube, vermutlich bedingt das eine das andere auch einfach. Also ich, selbst die introvertierteste und schüchternste Person hat halt irgendwann auch mal, also er muss ja auch irgendwie Sachen verarbeiten und auch mal rauslassen können. Und jetzt bei Slon zum Beispiel als Sänger auf der Bühne zu stehen, ich empfinde es schon immer so, dass ich da auch im geschützten Rahmen bin. Ich stehe ja nicht solo auf der Bühne, da sind ja noch andere Leute mit mir. Und im besten Fall sind halt im Publikum auch viele Leute, die ich kenne. Dann fällt es einem schon leichter, aber ich bin schon extrem nervös vor jedem Auftritt. Also egal, ob ich dann mich dann hinterm Schlagzeug verstecken kann oder ob ich dann da als Sänger stehe. So Lampenfieber ist auf jeden Fall auch ein Thema für mich, aber mich zwingt ja auch keiner auf der anderen Seite. Ne? Also,
ja, du willst das schon auch, ne?
Ja, also ich will halt ein Teil von den jeweiligen Bands sein, auf jeden Fall. Aber den Posten, den ich halt habe, den habe ich halt jetzt, würde ich mal sagen. Also wäre jetzt auch eigenartig. Ich würde jetzt übermorgen beim Slon-Gruppen-Chat irgendwie reinschreiben, ey Leute, meint ihr, das wäre möglich, wenn ich jetzt doch Schlagzeug spiele bei euch? Also ist halt wie es ist, ne? Und das macht auch Spaß auf jeden Fall. Also man muss
du
sich
kannst
auch
es genießen.
Ja, aber man muss sich halt auch mal Sachen trauen einfach. Mhm.
Claude, sag du, sind uns gerade ins Wort gefallen.
Wird es besser?
Dass es besser wird.
Ja, weil du hast ja gerade gesagt, Simon, es ist so eine Konfrontationstherapie.
Also bei Slon wurde es auf jeden Fall lange erstmal besser und dann kam Wedding Songs dazu, wo ich schon noch mehr so das Gefühl hatte, ich entblöße mich jetzt hier ein bisschen mehr, indem ich halt auch noch versuche, sind wir wieder beim Thema, also zu singen, ne? Also schön zu singen, eine Sache, in der ich mich vielleicht auch einfach noch nicht so sicher fühle. Bei Slon halt dann da rumzuschreien, verlangt mir dann halt jetzt nicht so viel ab. Und Schlagzeug spiele ich, seitdem ich 9 oder 10 Jahre alt bin, da habe ich jetzt, ne? Also geht auch. So, bin ich zwar nervös, aber geht auch. Aber es wird auf jeden Fall auch besser mit der Zeit. Vielleicht komme ich irgendwann sogar dahin, dass ich dann so richtig, richtig Bock auch drauf habe im Vorfeld. Wer weiß.
Was ich übrigens noch sagen wollte, die Band, die mir eben nicht eingefallen ist und an die mich auch die Jack Huskers so ein bisschen erinnern, sind Destruction Unit.
Ah ja, cool. Ja, die mag ich auch. Die mag ich auch echt gern.
Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Die waren eine ganze Zeit lang, die haben mehrere richtig großartige Alben rausgebracht. Mhm. Hier übrigens auch noch nie erwähnt worden. Aber die sind, ich weiß, vermutlich gibt es die nicht mehr. Also wenn irgendjemand von den HörerInnen was weiß, was aus Destruction Unit geworden ist, möchte das bitte mal zurückmelden.
Ich glaube, die gibt es nicht mehr.
Nee, die gibt es glaube ich ja nicht mehr.
Ich glaube nicht, die gibt es nicht mehr.
Ja. Und wer sie nicht kennt, kann man nur empfehlen, da mal reinzuhören. Die sind ja richtig coole Band und hat auch dieses Spacige so ein bisschen ja auch nicht, was Jack Huska hat.
Bist du ein glücklicher Mensch?
So generell?
Mhm.
Also ich versuch's, aber wird ja auch schon viel dafür getan, dass man es nicht ist. Also ich finde, es wird jetzt auch nicht leichter, immer irgendwie den Kopf über Wasser zu halten, mental.
Ja.
Hast du irgendwelche größeren Wünsche, wo du sagst, das wäre toll, wenn ich das mir irgendwie nochmal irgendwann so ermöglichen könnte? Irgendeine besondere Anschaffung oder eine Reise oder irgendwas?
Also ich glaube eher so, die Sachen, die jetzt gerade gut sind, dass die halt auch weiterlaufen.
Mhm.
Das würde mir schon reichen. Also ich bräuchte bestimmt demnächst mal ein neues Handy, weil da der Akku ständig irgendwie rumspinnt oder so. Aber
ja, gut.
Mit so Anschaffungen habe ich es jetzt auch nicht so, aber halt so Sachen, dass ich halt weiterhin mit allen möglichen Leuten so in so gutem Kontakt bleibe, wie ich es jetzt gerade versuche, jedenfalls, egal wie weit die Leute wegwohnen. Ne? Das wäre mir schon viel wert, dass Gesundheit und so Sachen natürlich, ja. Mhm. Ansonsten eher bescheiden.
Du hast es gerade irgendwie so gesagt, Freundschaften pflegen. Fällt dir das leicht und machst du das oder wie machst du das eigentlich?
Also ich habe einen ziemlich intakten Freundeskreis.
Mhm.
Und der Großteil der Leute kommt schon auch so noch eher aus dem Koblenzer Raum. Und ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, nicht nur bei mir, ich habe das auch schon bei anderen Leuten oft erlebt, wenn du die Person bist, die aus so einem bestehenden Kreis wegzieht in eine andere Stadt, dann bist du auch automatisch so ein bisschen in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass da nichts sich zum Negativen ändert.
Mhm.
Aber ich bin mit all meinen Freunden aus dem Koblenzer Raum und auch sonst wo in regelmäßigem Austausch. Da passiert schon viel übers Handy. Ich telefoniere auch hier und da mal mit Freunden, die ich länger nicht gesehen habe. Einer meiner besten Freunde aus Teenager-Tagen lebt in Berlin schon seit Ewigkeiten. Den sehe ich einmal im Jahr. Aber wenn ich ihn dann sehe, dann habe ich das Gefühl, wir haben uns gestern erst Tschüss gesagt. Also das klappt schon.
Mhm.
Nutzt du soziale Medien?
Ja, ich bin bei Instagram und ich hab WhatsApp. Also über Instagram hinaus eigentlich nicht. Weiß nicht, was nutzt man denn da sonst so?
TikTok. Ich sehe dich eigentlich so ein bisschen so als ein TikTok-Influencer auch so ein bisschen.
Instagram ist doch auch schon fast wieder vorbei. Jetzt ist auch Blue Sky der neueste. Oder Mastodon.
Okay, sag mir, habe ich alles noch nie gehört, ehrlich gesagt.
Das habe ich mir gedacht, dass irgendwie wirkst du auch nicht so wie so ein Mensch, der da besonders viel Wert drauf legt.
Nee, das hätte ich dir beantworten können.
Ja.
Aber was ich total sympathisch finde, dass du da nicht so nerdig und da jedem neuesten Trend offensichtlich nicht hinterher hinkst.
Also ich lieb, aber ich weiß nicht, ich glaube, so sind viele Leute in meinem Umfeld jedenfalls, weil sonst hätte ich da ja bestimmt schon viel mehr von mitbekommen, wenn die Leute um mich rum alle da irgendwie aktiv wären, oder sie erzählen es mir einfach nicht, das kann auch sein, aber ich mit diesen, nee, Also habe ich jetzt auch, also ich verbringe schon auch Zeit so am Handy und gucke mir auf Instagram irgendwie so Bildchen an und schaue mir irgendwelche tollen Rezeptvideos an oder so und kann dann was Schönes kochen, aber ansonsten, ich meine, Instagram ist halt, was es ist, ne? Also wenn man das so als Tool benutzt, finde ich es halt super. Wir haben mit Wedding Songs eine Instagram-Seite und ich meine, betreiben die mehr schlecht als recht, aber wir haben halt da uns direkt eine Seite gemacht und wenn es was zu posten gibt, dann posten wir was. Ich gucke mir auch an, was meine Freunde da hochladen und so weiter, aber
ja.
Es passiert halt schon nur in meiner Hosentasche, ne? Also nur in meinem Telefon. Also wenn ich wirklich was von jemandem will, dann kann ich der Person auch schreiben oder jemanden anrufen oder so. Also ansonsten braucht man jetzt auch nicht so viel rein zu interpretieren.
Ja. Finde ich witzig von jemandem, der 1993 geboren ist. Ja. Du hast es gerade so ein bisschen angesprochen, dass du so Rezepte dir auch im Internet irgendwie suchst. Wie ernährst du dich eigentlich?
Vegan. Falls du das jetzt meintest, ansonsten versuche ich ausgewogen zu essen. Aber ich denke, wenn man halt mit Alkohol und Zigaretten ohnehin schon immer so ein bisschen gegen den Körper arbeitet, kann halt nicht ewig gut gehen. Deswegen ist schon wichtig, auch so ein bisschen auf die Ausgewogenheit zu gucken. Klappt manchmal besser, manchmal schlechter.
Machst du Sport?
Ich gehe laufen seit irgendwann letztem Jahr, so auch noch nicht lang und auch nicht so ambitioniert wie andere Leute. Ich musste doch längere Zeit mal aussetzen, weil ich was am Knöchel hatte und dann hatte ich irgendwie einen grippalen Infekt nach dem anderen und freue mich aber schon drauf, das wieder in Angriff zu nehmen, weil Laufen gehen mir echt viel Spaß macht. Das ist ja so eine Sportart, wo viele nicht so viel mit anfangen können. Kriege ich jedenfalls so mit, weil es so langweilig ist und so eintönig, aber ich finde es so, super. Mhm. Aber ansonsten mache ich nichts. Also 10 Pferde kriegen mich in kein Fitnessstudio.
Ich glaube, das hätten Christopher oder ich auch nicht erwartet, dass du.
Nee, das habe ich jetzt auch nicht erwartet. Ich hätte eher gedacht, dass du so eine heimliche Leidenschaft fürs Throntaubenschießen hast. aber nein. Eine Sache, die mir gerade vorhin hast du was, oder ganz am Anfang hast du was erwähnt, und da haben wir bisher noch nicht drüber gesprochen, und zwar hast du irgendwie was gesagt, dass dich mit deinem Bruder auch eine Leidenschaft für Filme oder was ähnliches verbindet. Ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast. Ja. Bist du so ein Filmfreund? Guckst du gerne Filme?
Ich guck gerne Filme auf jeden Fall, aber das passiert auch immer in so Phasen. Also oft unter der Woche halt einfach nicht. Ne? Ist man abends auch ausgelaugt. Also ich gucke mir halt jetzt nicht so gerne irgendwie so Nonsens an, wo ich den Kopf bei ausschalte, dann gucke ich halt gar nichts. Oder, ne, aber wenn ich was gucke, dann will ich auch irgendwie unterhalten werden und am besten auch so ein bisschen mit einem Mehrwert, der dahinter steckt. Aber also ich gucke, ist wie beim Bücherlesen, nicht so viel, wie ich gern würde. Es könnte ja mehr sein, auf jeden Fall.
Gibt es irgendeinen Film, wo du sagst, den magst du besonders gerne?
Ich glaube, einer meiner Lieblingsfilme ist Blade Runner, der erste. Gibt ja mittlerweile 2, nämlich noch einen Nachfolger. Den gucke ich auch immer wieder. Also ich bin eh jemand, der auch Filme wirklich oft gucken kann. Also da muss schon immer ein gewisser Zeitraum dazwischen liegen, aber es gibt schon so eine Handvoll Filme, die ich, wenn genug Zeit verstrichen ist, immer wieder gerne mir auch anschaue. Oder Blood Simple zum Beispiel, den mag ich auch total gerne. Stalker.
Oh ja.
Den mag ich auch.
Vielleicht magst du auch Aki Kaurismäki-Filme?
Nee, sagt mir jetzt nichts, deswegen.
Finnischer Regisseur, aber der hat, glaube ich, lebt der eigentlich noch?
Was hat er für Filme gemacht? Also habt ihr da Beispiele?
Ist nicht Stranger Than Fiction, ist das nicht von Aki Kaurismäki?
Irgendwas mit einem Mann aus der Vergangenheit oder so. Ich muss gerade mal gucken. Ist auch schon ewig her, dass ich mir die Filme reingezogen habe. Der lebt tatsächlich noch. Der Mann ohne Vergangenheit. Den fand ich richtig gut.
Nee, von gehört, leider.
Könnte dir tatsächlich gefallen. Es ist so ein bisschen, sind auch sehr dunkle Leningrad Cowboys. Juha, es sind sehr dunkle, sehr elegische Filme. Guck mal, ich konnte jetzt aber auch keinen Film nennen. Der hat schon sehr viele Filme gemacht. Was jetzt so der herausragende ist, bleibt herauszufinden. Le Havre. Ja. Aber ich glaube, dass ohne dass wir das jetzt qualifiziert dir pitchen können, glaube ich, dass das was Gutes für dich ist.
Das merke ich mir auf jeden Fall.
Abschlussfrage, Claude, oder haben wir noch was?
Ich würde gerne noch von dir mal so 5 Bands hören, die für dich herausragend sind. Oder auch Künstler. 5 Bands oder Künstler, die für dich herausragend sind. Ganz spontan, so spontan, wie du auch am Anfang antworten könntest. Mach dir nicht so viele Gedanken.
Peter Prötzmann. Alex Sang Hung Thai.
Wer bitte? Alex Sang Hung Thai, wer ist das?
Der hat mal unter dem Namen Dirty Beaches Musik gemacht. Hm? Dixer Bargeld. Mhm. Das sind 3 jetzt, gell? Mhm. Roland S. Howard. Und Max Müller.
Simon, Abschlussfrage. Was würde der 15-jährige Simon denken, wenn er Simon 2025 treffen würde?
Coole Tattoos. ja, coole Tattoos, aber sonst recht spießig, glaube ich.
Wirklich?
Ja, kann ich mir vorstellen.
Achso, der 15 Jahre war ja noch der mit dem Miro und so weiter.
Genau.
Ja, ja, klar.
Also so auf den ersten Blick wäre das wahrscheinlich, was er denken würde.
Und wenn er deinen Lebenswandel dann so genauer betrachten würde?
Dann würde er sich denken, boah, da gibt es auf jeden Fall Sachen, auf die man sich freuen kann.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank.
Ich danke euch für die Einladung, gell?